Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 von Ready for Review mit der meisterhaften Sandra.
Und mit dem Daniel, der einen Meisterbrief hat.
Ist immer gemein, ne? Du weißt ja nicht. Ja, das ist mir in der Sekunde eingefallen, dass das ja jetzt gerade ganz gut passt. Aber dazu
ja,
später
und ich
mehr.
Musste improvisieren.
Ja.
Habe ich wieder gekonnt gemeistert.
Hervorragend, meisterhaft.
Ja, genau.
Aber wir hätten Geld verlangen sollen.
Ja, ich sehe schon. Und wieder mal eine Chance nicht genutzt.
Ja, schade, schade. Ja, aber Sandra, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wie geht's dir denn?
Sehr gut. Ich bin ready for ganz viele Themen in unserem Board.
Ja, also, ja, weil das liegt einfach daran, dass wir mal 3 Wochen Abstand hatten, ne? Die
genau.
2 Wochen Abstand von der Aufnahme, das hat eigentlich die Themenliste so gute Schach gehalten.
Ist die einzige Möglichkeit anscheinend gewesen, aber letzte Woche habe ich ein bisschen verschoben und ja, dann sind die Themen hier nur so explodiert.
Und,
ja, aber
ja, wir hatten schon überlegt, welche Themen rauszunehmen, aber irgendwie wollten wir dann das doch nicht nehmen.
Da haben wir lieber nochmal 2 reingenommen.
Genau. Ach, Sandra, das kannst du auch noch mit reinnehmen, wenn du möchtest. Ja, okay, gut, zack, bumm. Weiter geht's.
Ja,
gib es
und
zu,
wir kommen.
Du wolltest nur das neue Tooling ausprobieren.
Ja, da kommen wir nämlich jetzt erstmal zu. Erstmal ist es quasi eine neue Kategorie, die wir eingeführt haben, weil wir festgestellt haben, dass nicht alles, was wir machen, News des Monats sind, sondern man vielleicht auch eher Hausmitteilungen hat. Und damit wollten wir anfangen. Also alles so Dinge, die irgendwie in unserem Kosmos passieren oder die schamlose Eigenwerbung sind. Genau. Und das Ganze haben wir nicht in Deck gemacht. Denn wir sind weg. Wir sind frei. Das ist schade, weil jetzt echt Themen fehlen. Ja. Aber wir haben ein bisschen rumgegoogelt und dann habe ich, glaube ich, ich habe das Projekt angelegt und zwar in Meistertask. Das ist halt ein Tool, das dir wie so Trello so schöne Boards anbietet. Und dann haben wir festgestellt, dass wir auch zu zweit drin arbeiten können.
Genau, und so wie wir uns das vorstellen. Nämlich, wenn Daniel eine Karte anlegt, dass sie gleich hier bei mir aufpoppt, ohne dass ich F5 drücken muss.
Also, wir kriegen leider kein Geld dafür. Wir haben sie auch nicht gefragt. Aber das ist wirklich ein tolles Tool. Muss ich wirklich sagen, du hast es jetzt ja auch quasi Trello damit abgelöst. Ich kann nur sagen, ich habe unser Deckboard mal wieder manuell migriert.
Sandra hat das ja automatisiert, aber da komme ich gleich noch dazu.
Ja, genau, aber das lief wirklich super. Wir haben unsere Tags, man kann kommentieren, sich Tasks zuweisen. Man bekommt auch irgendwie ganz viele Auswertungen drauf. Das ist jetzt für uns gerade nicht so interessant, weil das Board ist ja für uns eher so eine Orientierungshilfe, damit wir wenigstens so ein bisschen Struktur im Podcast haben. Und ja, jetzt haben wir alle unsere Kategorien drin, dann haben wir gleich nochmal so ein bisschen drüber gesprochen. Also, dass wir jetzt zum Beispiel die Hausmitteilung jetzt mit drin haben. Und das Ding macht einfach, was es soll. Ne? Also, wir verwenden das jetzt nicht als, also das ist eigentlich ein klassisches Kanban-Board, würde ich sagen.
Ja.
Was man damit bauen kann.
Also, das ist halt Trello in schöner und halt, also es hat auf jeden Fall das ist intuitiv zu benutzen wie Trello, ja. Nur ist halt nicht so von der Optik nicht so altbacken.
Genau, also ich finde, es ist ein schöner, frischer Look. Hat sehr gute Apps auf dem Smartphone und auf dem iPad. Ist mir also auch schon mal positiv aufgefallen, weil das ist halt, ja, es ist schon ein bisschen Use Case, ne? Irgendwie wir chatten und dann haben wir irgendwie eine Idee und man schreibt es aufs Board. Und dann will man halt auch mal schnell in so eine App reingehen oder in eine vernünftige Webview. Und das Ding ist richtig gut. Ja, kann man wirklich nichts sagen. Wir haben eben schon gesagt, es ist auch erstaunlich gut, was man kostenlos bekommt. Das Basispaket kostet halt nichts. Und da sind jetzt 3 Projekte drin. Und so die Standard-Features, die man so haben will. Und dann geht es, glaube ich, ab 9 € los mit dem nächsten Paket. Das wäre jetzt für mich vielleicht so ein Ticken zu teuer, um es mir einfach so privat für einen Podcast zu leisten, weil ich sonst nichts darüber abbilde. Aber ich würde sagen, wenn man mehr als 3 Projekte hat und dann so ein paar von den coolen Features haben will, ist das eine feine Sache. Aber Sandra, was hast du denn jetzt alles damit gemacht?
Also ich habe, also ich finde das ja ganz cool, dass wir halt mehrere Toolings im Podcast aufgenommen haben, vor allem weil ich halt damit wenig Arbeit hatte mit der Migration, weil der Daniel netterweise die Migration übernommen hat. Und Deck hat mich halt für meinen Kram, was ich so neben dem Podcast mache, also wo ich meinen Alltag und meine Arbeit organisiere, nicht überzeugt. Deswegen bin ich mit meinem Kram bei Trello geblieben. Aber wo das erste Mal, ich glaube, ich war innerhalb eines Tages überzeugt, habe ich dann auch meine Trello-Boards halt ins Nirvana geschickt und bin migriert auch auf Meistertask für meine privaten Geschichten. Ja, und die Migration war schneller als beim Daniel, denn ich habe das nicht manuell machen müssen, sondern ich konnte das halt automatisieren. Das heißt, ich habe beim Meistertask gesagt, hey, hier ist mein Trello-Account. Da hat er mir angezeigt, welche Boards er da findet. Dann habe ich dann geklickt, welche mehr migrieren sollen. Das hat einfach nahtlos gemacht. Also mit Tags, also Labels heißen, glaube ich, die bei Trello, mit den Spalten, halt alles, was sollte. Der einzige Wehmutstropfen ist, dass die archivierten Karten nicht mitmigriert worden sind. Das heißt, wenn ich wirklich mal nochmal ins Archiv gucken müsste, dann müsste ich nochmal ins Trello-Board halt nochmal reingehen. Aber ja. Und es war auch noch so ein Feature, was ich halt, also was heißt, es ist, man muss es halt wissen, also was ich bei Trello auch benutzt hatte, war, dass die Aufgaben mit Fälligkeitsdatum bei mir auch im Kalender aufpoppen mit so einem Kalenderlink, so einem iCall-Link. Das habe ich bei Meistertask auch, aber nur über alle Boards und auch nur für die Aufgaben, wo auch mein Name zugewiesen ist. Das ist so bisher, ich würde nicht sagen Wehmutstropfen. Ich glaube einfach, man muss dann einfach den Workflow dann nochmal ändern. Denn bei Trello war das so, dass ich die Aufgaben halt pro Board halt einen eigenen Link hatte, auch mit anderen Farben hinterlegen konnte. Das war jetzt so, vielleicht habe ich die Funktion noch nicht gefunden, aber das ist halt so eine Sache, wo ich jetzt nochmal halt anders damit umgehen muss. Das hat mich aber jetzt nicht davon abgehalten zu migrieren und habe ich eine App weniger auf dem Handy und ich bin damit vollkommen zufrieden, was das angeht.
Ja. Also muss ich auch sagen, also wir sind begeistert, ne?
Ja, also vor allem das Gute ist, was man vielleicht auch nochmal, Trello hat auch den Nachteil, das ist ja von, ich glaube, das ist eine amerikanische Firma. Das heißt, die Daten lagen auch auf einem amerikanischen Server. Und für Leute, die das halt, also bei privaten Kram kann man jetzt darüber streiten, ob das jetzt kriegsentscheidend oder nicht. Aber wenn jemand für sein Business das benutzen möchte, kann das schon kriegsentscheidend sein. Und das Gute vom Meistertask ist, das ist, glaube ich, eine deutsche oder eine österreichische Firma. Auf jeden Fall die Server, wie ich das auf der Webseite gelesen habe, liegen hier in Europa, sogar in Deutschland. Meine ich. Und deswegen, ja. Also das ist also gegenüber Trello auf jeden Fall noch ein Pluspunkt. Ja, und die Optik, das ist halt auf jeden Fall frischer als bei Trello. Das hat mich bei Trello nie gestört, da war ich, gut, ich als Backend-Entwickler, liege ich da nicht so viel wert. Aber das ist mir auch trotzdem positiv aufgefallen, dass alles so ein bisschen frischer daherkommt.
Mhm. Ja, also kann man nur positiv drüber sprechen.
Ja.
Und das ist auch DSGVO-konform alles, also ja.
Ja, und ich bin auf jeden Fall schon an der Grenze von diesem kostenlosen Paket, denn wenn ich das nächste Board anlege, dann würde ich mir auch dann so einen Bezahl-Account holen.
Aber könnte ich mir jetzt bei dir vorstellen für, das sind ja dann um die 9 Euro, wäre wahrscheinlich sogar okay, oder?
Ja, das, ja, gut. Bei mir zahlt das ja dann die Firma. Deswegen, also das ist schon in Ordnung. Ich müsste jetzt nochmal gucken, was ich dann noch für Features kriege. Aber gut, bei mir wäre es wirklich jetzt die Anzahl der Boards zu erhöhen, aber ich brauche das halt noch nicht. Aber wäre vom Preis her, also für ein Business, also für privat kann ich mir gut vorstellen, dass man sagt, das ist vielleicht zu teuer. Für mich als jetzt so aus Business-Sicht finde ich das absolut angemessen.
Genau, und weil wir das eine gut finden, würde ich auf jeden Fall die anderen beiden Produkte nochmal zumindest erwähnen, die es gibt. Und vielleicht lohnt es sich auch dann, was mit denen zu machen, weil man dann irgendwie kombiniert. Also die haben auch so Kombitarife, die Meistersuite. Und da ist dann noch drin Meistertask. Das haben wir Mindmeister. Ja. Mindmeister, das ist quasi hier so ein, ach, wie heißen die Diagramme?
Mindmapping.
Ja, genau, Mindmaps. Das sieht auch oft, also ich habe es jetzt nicht verwendet, es sieht aber sehr fancy aus und auch gerade so auf dem Smartphone sehr intuitiv. Und dann gibt es Meister Note und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich auch wieder ungenutzt, aber vielleicht könnten wir das sogar gebrauchen. Die DSGVO-konforme Notion-Alternative. Also es sieht ziemlich nach Notion aus und ja.
Ja gut, aber Notion haben wir uns ja auch schon angeschaut und wo du meintest, das als Alternative zu Deck und das war für mich irgendwie zu fancy, zu viele Features, weil eigentlich brauchen wir nur die Karten. Also ich wüsste jetzt vor uns kein Use Case, warum wir halt Notion halt bräuchten.
Also wenn wir jetzt irgendwie noch mehr Texte vorbereiten oder irgendwie sowas machen würden. Aber vielleicht so als, ja, also ja, wahrscheinlich für einen Podcast macht es nicht so viel Sinn. Aber sonst, wenn man eine Dokumentationssoftware will oder so, vielleicht
ja,
kann ich mir jetzt vorstellen, bei manchen Selbstständigen, die vielleicht für ihre Kunden Dokumentation irgendwo zentral sammeln, also eine eigene Dokumentation, ne, so nach Motto, was ja, muss ich denn ja. für den Kunden noch festhalten, für meine eigenen Unterlagen. Da könnte ich mir das ganz, also überall da, wo auch Notion passt, ist.
Genau, ja. Genau. Ja, ich, zwar habe ich auch meine eigene Dokumentation, aber ich, das habe ich ja schon mal hier im Podcast vorgestellt, ich benutze es ja als Joplin in Verbindung mit meinem Nextcloud-Server und deswegen, da habe ich halt eine Open-Source-Variante für mich.
Ja.
Ich hatte ja gehofft, dass Deck das auch, aber das war, Deck war einfach von der User-Experience einfach nicht gut genug für uns.
Ja, vielleicht haben wir auch so spezielle Anforderungen, aber ja.
Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, wir sind, also ich kann ja nur von mir, also ich glaube, wenn ich alleine arbeiten würde, dann würde das Deck wahrscheinlich vollkommen ausreichen. Aber die Interaktion mit anderen, also mit dir vor allem jetzt, das ist halt doch mal was anderes. Und ich habe mich jetzt gegen Deck, aber für Meistertags, weil ich hatte keine Lust gehabt, noch eine zweite App für meine Sachen halt zu pflegen. Deswegen, ja.
Ja, und ich kann es mir also auch so, also ich bin ja sonst im Apple-Kosmos mit meinen Erinnerungen und To-Dos und allem, ne, und das klappt auch super. Und das klappt so gut, dass ich auch keine Lust habe, das zu migrieren. Aber ansonsten, wenn man jetzt ein persönliches Kanban-Board haben wollte und kein Trello aus den besagten Gründen haben wollte, dann gibt Meistertask mal eine Chance.
Ja. Ja, du könntest mal gucken, ob du, wie deren Importfunktion vielleicht für Apple-Produkte ist. Also wie gesagt, das Trello, das war Magic.
Ja, also wenn, wollte ich einen Sync haben, weil was mich am, also ich habe das überhaupt noch nicht nachgeguckt, weil ich einfach zufrieden bin, so wie es funktioniert, ne? Also ich habe da gerade keine, und es ist eine App, die installiert ist, ich habe keine weiteren Anforderungen dran, ich will eigentlich nur über Siri, spreche ich da Erinnerungen rein und meine Einkaufsliste.
Und ein sehr wichtiges Feature, ich glaube, das sagen viele.
Ja, aber es klappt, also das klappt bei normalen Zutaten sehr, sehr gut. Man sollte bei ungewöhnlichen Zutaten einmal kurz gucken, bevor man sich wundert, was da jetzt gerade steht. Weil wenn man dann im Einkaufen ist, dann fällt es einem wahrscheinlich gerade der Sekunde nicht mehr ein, was Siri da rausmachen konnte. Aber das tut einfach, ich finde das also für alle so privaten Erinnerungen und auch wenn wir jetzt hier in der Familie Erinnerungen haben, das läuft alles über die Apple-Erinnerungen. Und ja, aber ansonsten, wie gesagt, vielleicht klappt das ja mit Meistertask. Echt keine Ahnung, kann man auch mal gucken.
Meisterhaft.
Meisterhaft.
Ja.
Meisterhaft sind auch Rabattcodes.
Ja, und zwar, ich bin im Juni auf der API Summit mit einem Halbtagesworkshop über Continuous Integration für Infrastructure as Code. Und wer noch kein Ticket hat und gerne haben möchte, der kann uns gerne mal anschreiben. Ich habe Rabattcodes zu vergeben. Ich darf es leider nicht so einfach mal bei Twitter oder so posten, deswegen einfach uns mal anschreiben. Dann gebe ich sie gerne weiter. Und ich habe auch ein Freiticket zu vergeben. Das ist aber unter dem Label Diversity Ticket. Also für, das heißt, ich werde zu der Gruppe, die vielleicht halt nicht so viel Kohle haben oder halt zu einer unterrepräsentierten Gruppe gehören. Die können sich auch gerne bei mir melden oder bei uns melden. Dann hätte ich sogar ein Freiticket zu geben. API Summit findet eigentlich in München statt, ist aber diesmal auch als Hybrid geplant. Das heißt, man muss nicht unbedingt nach München kommen, sondern kann das auch online halt auch da teilnehmen. Und das ist halt eine Konferenz, vielleicht nochmal zur Konferenz. Das sind halt 3 Tage mit Workshops, mindestens Halbtage, sogar auch Ganztagesworkshops zu diversen Themen. Also auch mal auf der Homepage mal gucken. Und ja, also bei Interesse einfach sich bei uns melden.
Genau, und 20. bis 22. Juni ist das, ne?
Danke. Ja, genau. Danke dir. Ja. Ja. Genau. Und du warst aber auch fleißig.
Ich war auch fleißig, ich hatte Zeit. Und ich habe noch mal was für das Entwicklermagazin geschrieben. Das ist noch nicht draußen. Aber es müsste mit der nächsten Veröffentlichung dieses Podcasts ganz gut klappen. Nämlich am 12.05. kommt das Ganze digital raus. Und am 24.05. lauft ihr alle bitte zum Kiosk und kauft euch 5 Magazine, also 5 Mal das Entwicklermagazin. Denn, also einmal reicht auch und auch nur, wenn es euch interessiert. Ich habe was geschrieben über SvelteKit. Genau, und so eine Einführung da rein und wurde von einem Java-Champion gereviewt und für okay befunden und deshalb ist das wohl halbwegs gut.
Ja, also.
Und vom Georg, den will ich auch, der hat auch viel Feedback gegeben. Vielen Dank.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass Georgs Feedback war da, glaube ich, hilfreicher als mein Feedback. Mein Feedback war eher so, ja, ich als Backend-Entwickler habe es auch verstanden, was du von mir willst.
Ja.
Also von daher alles gut. Nee, aber interessant, fand ich auf jeden Fall. Ich finde es interessant, wie sich die Frontend-Welt sich da entwickelt. Von daher alles gut.
Sollen wir noch was zu SvelteKit kurz sagen? Oder?
Kannst du gerne tun oder wir reden nächste Folge ein bisschen ausführlicher drum.
Na, dann machen wir das lieber jetzt und dann können alle das im Artikel lesen und dann Fragen stellen. Also Svelte hatten wir, glaube ich, schon mal im Podcast. Das ist ja wieder ein komponentenbasiertes Web-Framework. So wie wir das schon von Vue, React, Angular und so weiter kennen. Und wie vor allem React ist Svelte alleine erstmal nur ein Framework, was dir quasi erlaubt, solche Komponenten zu erstellen. Es hebt sich so ein bisschen ab von den anderen, weil es quasi fast kein Framework oder Library-Code mit ins Bundle packt, also wenn die Anwendung dann ausgeliefert wird, sondern es kompiliert quasi deine Svelte-Dateien in normalen Code. Und SvelteKit ist quasi das Framework, was du brauchst, damit du eine Anwendung mit Svelte schreiben kannst. Da ist also alles dabei, was du für eine Backend-Anbindung brauchst oder für ein einfaches Backend, so Backend for Frontend ist so das Stichwort hier. Und Lösungen für Routing und so weiter. Und ja, das ist eigentlich ganz schön. Svelte ist auch wirklich eine tolle Sache. Ich würde sagen, das ändert ein bisschen an Vue, weil man auch so Single-File-Components hat und macht Spaß damit zu arbeiten. Ja, kommt ein bisschen zu dem Preis, dass es vielleicht auf Platz 4 ist, aber, und das kommt auch im Artikel raus, bei den diversen Beliebtheitstests Spitzenpositionen bei den Entwicklern einnimmt, ja.
Also ich habe da so, ich komme, wir schweifen ab, weil ich jetzt, also ich habe manchmal bei diesen Beliebtheitsskalen so ein bisschen das Gefühl, dass es nur beliebt, weil es gerade neu ist, aber ich glaube, Svelte ist doch schon was, schon länger auf dem Markt, oder?
Also Svelte ist schon etwas länger auf dem Markt, ich glaube, es ist zum dritten Mal in Folge, also jetzt schon seit 3 Jahren da in der Top-Gruppe. Okay, gut. Also 2 oder 3 Mal, ich will jetzt mich nicht festhalten, aber das ist schon eine ganze Weile sehr, sehr populär von dem ganzen Ansatz, von der Community her. Und es ist halt im Gegensatz zu Angular und React nicht an einen großen Konzern gebunden.
Okay, super. Ja.
Sondern nur an so einen mittelgroßen, weil der Schöpfer hat jetzt bei Vercel angefangen und darf den ganzen Tag ganz weltweit arbeiten.
Och, ist das sicherlich.
Ja, aber der ist auch cool,
ich glaube,
ne?
der hat seinen Traumjob gefunden.
Ich weiß es immer nicht. Also das ist, der hat vorher für die New York Times gearbeitet.
Eigentlich auch ein cooler Job, oder?
Ja, und der hat die ganzen Visualisierungen gemacht. Also der hat wohl auch mit Svelte oder mit SvelteKit so die Corona-Dashboards der New York Times gemacht. Weil der auch viel mit Animationen und so gemacht hat und Svelte schon so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass das alles sehr gut ging. Und der hat halt angefangen, Svelte zu entwickeln und danach hat er irgendwann gesagt, wir brauchen noch mehr und dann ist SvelteKit und ist eine feine Sache, also lohnt den Blick und ja, wenn ihr irgendwann nach dem 24.05. mal am Kiosk vorbeikommt, dann schaut da mal rein.
Super. Ja, und ich bin ab nächste Woche, also das heißt ab am 5. Mai bin ich wieder unter Leute. Ich fahre zu Jux und werde am 5. Mai einen Vortrag halten über Continuous Integration und wie man das halt, so eine Continuous Integration ich rede über Continuous Integration für Infrastructure as Code. Und ich freue mich, wieder auf einer richtigen Konferenz zu sein. Ich bin ein wenig aufgeregt, denn das ist mein erster öffentlicher Vortrag seit über einem Jahr. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ja, und wie ist es gelaufen?
Mega gut.
Ja, das, also ich hoffe mal. Also alle Zeichen stehen dafür auf grün. Deswegen, was soll dabei schon schief gehen? Das heißt, wenn ihr mich mal persönlich sprechen wollt und zufällig auch auf der Jack seid, da habt ihr die Gelegenheit dazu. Ansonsten, wenn ihr mich mal online an Vortrag halten hören wollt, dann bin ich mit demselben Vortrag bei Hackt Talk am 7. Juni. Links für die Anmeldung findet ihr in der Shownotes. Und der Steven hat mich da eingeladen. Ist eine Online-Veranstaltung, das heißt, da will ich über das Thema Online halt reden. Das Schöne an der ganzen Sache ist, das sind ja so Meetups, da gibt es ja zeitlich, keine so große Beschränkung, da kann man ein bisschen mehr ausschweifen, vielleicht ein bisschen mehr diskutieren. Von daher ist das nicht so in den Rahmen gesetzt, wie auf einer Konferenz. Und der Daniel war auf Bughunting gewesen.
Nee, nicht Bughunting, bin einfach den manuellen Weg gegangen. Mich hat das ein bisschen genervt, dass wir immer noch, also beziehungsweise wir haben immer noch dieses doofe Kärtchen Audible im Board als Mahnmal, dass wir da immer noch nicht sind. Und ich habe jetzt nochmal den Podcast manuell bei Amazon angemeldet. Das habe ich heute gemacht, also heute ist der 27. April. Und wir sind jetzt schon bei Amazon Music. Und ich bin zuversichtlich, dass wir dadurch jetzt auch bei Audible landen. Man soll denen wenigstens 24 Stunden Zeit geben. Von daher gucken wir morgen nochmal, ob wir das endlich dann auch dahin geschafft haben. Ansonsten mal schauen, wo wir sonst noch unseren RSS-Feed eintragen müssen, damit das funktioniert. Ja.
Ja, bleibt spannend.
Ich war richtig fleißig heute Morgen noch, ne?
Ja, ich war nicht mal aufgestanden und schon kam 1000 Meldungen von dir. Ich fand das total witzig.
Ja, da war Batmans Pull Request, ja.
Ja, genau. Denn Batman Pull Request hat dazu Folge gehabt, dass wir demnächst ein neues Feature auf unsere Webseite kriegen.
Genau. Und zwar hat sich die Sandra ganz, ganz doll gewünscht, dass sie Rezepte bei uns ablegen kann. Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin. Ich habe letzte Woche, bin ich irgendwie durchs Internet gesurft und habe Cooklang gefunden. Und Cooklang ist quasi wie Markdown für Rezepte. Und nach ein bisschen rumgoogeln habe ich dann festgestellt, dass man damit auch wunderbar Eleventy, also das ist ja das Tooling, was wir nutzen, um unsere Seite zu erzeugen, kombinieren kann. Und dann habe ich erstmal privat, ich weiß noch nicht, ob ich den Link teilen kann, weil es wahrscheinlich noch nicht fertig ist, so eine private Rezepte-Seite gemacht, weil ich das ganz praktisch finde, so meine Rezepte irgendwo ablegen zu können. Und fast denselben Code genommen und dann bei uns in die Seite eingebunden, noch ein bisschen hübsch gemacht. Und da fehlen jetzt nur noch die Rezepte von der Sandra, die sie gerne drin haben möchte.
Ja, wir reden eigentlich noch erstmal vom einen Rezept, denn ich habe dem Marco versprochen, noch ein Rezept noch nachzureichen. Das war bis jetzt mangels, obwohl ich nicht wusste, wie ich das am besten jetzt veröffentliche. Und da habe ich dann in Daniel geschrieben, das ist jetzt die Gelegenheit, die Rezepte, die wir hier auch besprechen, auf unsere Webseite zu packen.
Genau. Und das geht eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, hast du es dir mal angeguckt?
Ja, ich habe mir das heute früh kurz angeschaut vom Sprint-Review. Und die Idee fand ich schon ganz cool, dass man halt Sachen halt markiert. Im Zubereitungstext und der generiert daraus dann halt die Zutaten und die Geräteliste.
Genau, die Kochutensilien. Und die Spezifikation erlaubt auch sowas wie Zeiten da drin anzugeben und dann sagt er dir, wie lange das halt dauert. Das unterstützt aber das Plugin noch nicht, was wir jetzt haben, oder ich habe es noch nicht zum Laufen gebracht. Fand ich jetzt auch nicht so wichtig, die Zeiten. Weil die stehen jetzt als Text normal drin, ne? Also wenn ihr auf die Seite geht, seht ihr die Zutaten und ihr seht die Utensilien und danach den normalen Beschreibungstext. Aber für den Eingebenden ist es ganz cool. Und ist also echt eine feine Sache und es gibt da auch Command-Line-Tools für, dann kann man mit solchen Cooklang-Dateien sich sogar Einkaufszettel und sowas generieren, also über mehrere Rezepte gehen. Finde ich eigentlich ganz genial. Und ja, also wer da gerne mal mit rumspielen möchte, ist eigentlich ein ganz schönes, kleines Projekt. Genau. Und das wären dann die
Ja, Mensch, bitte? Die Hausmitteilung, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir eine eingespalte Hausmitteilung machen.
gemacht haben. Es ist ja nicht mal alles News, ne? Also, ja, dass wir jetzt Rezepte auf der Homepage haben, News des Monats. Ja,
ja, für manche Leute ist das News des Monats, hör mal.
Für andere Leute ist aber auch Note 18 News des Monats,
ja,
letzte Woche gewesen.
Das war eigentlich schon letzte Woche. Und gut, dass wir meine Woche verschoben haben, weil dann hat es gleich dazu geführt, dass die liebe Sandra sich auch darüber mal informieren konnte. Und zwar das Kommentar war gleich zum Daniel. Davon sind aber nicht alle total überzeugt.
Ja.
Aber,
ja.
Aber Daniel, erzähl doch mal, was gibt's bei Note 18 so Neues?
Note 18 ist jetzt auch volljährig endlich. Das wird die nächste LTS-Version. Bei Note ist es so, da ist jetzt die 18.0 raus. Ich glaube, es ist noch keine neue Miner oder keine neue Patch-Version rausgekommen. Und im Herbst wird daraus die LTS-Version. Also bis dahin kommen quasi, ist Note 16 weiterhin LTS und danach kann man für, ich glaube, 2 Jahre, ich habe jetzt die Seite nicht offen, Note 18 verwenden. Das ist erstmal so das wichtige Update. Und dann gibt es noch so 2 neue Features, über die man auch streiten kann. Ja, da waren deine Kollegen ja nicht so begeistert von. Das eine ist, dass es jetzt für Node eine native Fetch-Implementierung gibt. Also für HTTP-Requests quasi. Und die andere ist, dass Node jetzt mit einem eigenen Testrunner kommt. Ja. Soll ich das schon einordnen oder willst du erst mit der Kritik anfangen?
Ich fange, glaube ich, mit der Kritik an, wenn ich sie ja noch zusammenkriege. Und zwar, an dem Tag, wo Daniel diese Karte reingetan hat oder 1-2 Tage später, war in meiner Blase ist gleich eine Diskussion darüber aufgekommen, dass es eigentlich die Fortschritte von Note 18 nicht so toll ist. Ich konnte das auch nicht so richtig einordnen, weil, wie gesagt, ich bin in diesem Ökosystem nicht so unterwegs. Und da wurde auch ein Erklärvideo verlinkt, den können wir auch in die Shownotes packen. Und der hat gleich den reißerischen Titel Node.js 18, der Anfang vom Ende, Fragezeichen. Das ist von der Firma The Native Web und die geht auch durch die Features-Liste und einer der Kritikpunkte war gewesen, dass die Fetch-Funktionalität nur HTTP Version 1.1 unterstützt und nicht 2.0. Ja, okay, habe ich mir gedacht, alles gut. Dann ist es also, kann man jetzt als Kritik halt sehen. Dann wurde man hat es für gut empfunden, dass der Testrunner reingekommen ist, aber man muss, um den zu nutzen, halt die Package voll angeben, dass es halt was Node-Dependent ist und damit würden sie halt mit dem brechen, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Gut, ich habe dann gesagt, dass ich das nicht einordnen kann. Okay, das hört sich alles nach validen Punkten an. Und Daniel hat mir geholfen, das nochmal Konkretheit einzuordnen.
Ich habe es versucht. Also erstmal muss man sagen, diese Kritikpunkte, die da aus dem YouTube-Video anbringt, das ist alles richtig. Ne, will ich jetzt gar nicht so widersprechen. Ich finde nur, und das liegt aber auch ein bisschen an dem Kanal, und ich kann auch verstehen, dass sie das machen, ist alles ein bisschen reißerisch. So ein bisschen, ich will jetzt hier einen coolen Titel haben und es ist immer viel besser für Downloads und alles, wenn da am besten steht, niemals Note 18 einsetzen, der Untergang von JavaScript, ja. Also ich teile so ein bisschen, ja, ich kann das verstehen, wenn man sagt, ich möchte HTTP 2 oder sowas haben. Man muss aber dazu sagen, also der andere Kritikpunkt war, dass sie jetzt auch diese Webstreams haben, ne? Und dass sie quasi ein neues Stream implementieren, ja. Also bei Node mache ich auch viel mit Streams oder kann ich viel mit Streams machen. Und auch das ist richtig, das ist auch alles nicht so ganz so toll. Man muss nur dazu wissen, also wenn jetzt einer von euch nicht aus der JavaScript-Welt oder Node-Welt kommt, nur weil es Fetch gibt, muss ich es nicht einsetzen. Also wenn ich sage, ich muss HTTP 2 hier verwenden und dann gibt es bestimmt keine Anforderung, die sagt, das muss jetzt mit Node Fetch gemacht werden. Und von daher habe ich das jetzt, sagen wir mal, gelassen gesehen. Ne, für mich ist das jetzt so, okay, ist noch nicht so eine ganz perfekte Implementierung. Auch das mit den Streams finde ich nicht so ganz so super gut, aber auch damit kann ich irgendwie leben, weil es jetzt halt nicht so ist, dass ich es einsetzen muss. Du hattest auch aus der Java-Ecke mal so ein ähnliches Beispiel, ne? HTTP-Server oder sowas hast du, glaube ich, gesagt.
Genau, oder der HTTP-Client. So, ja. In einer der Versionen, letzten Versionen, wurde halt ein neuer Native, also Native Anführungsstrichen, HTTP-Client, was jetzt auch im SDK wenn Jenny Kay halt mitgeliefert wird, der findet halt auch nicht überall Anspruch, aber keiner hält mich davon ab, halt einfach eine Dependency von Apache oder von etwas anderem halt reinzuziehen und den zu nutzen. Und das, so hat mir der Daniel das auch erklärt mit dem Fetch an der Stelle.
Ich, also, so wie ich es verstehe, ja, kann man das alles genauso wie früher weitermachen. Ne? Also, muss man halt gucken. Es ist wie immer, wenn man mit einer neuen API arbeitet, auch mit einer neuen API, die vielleicht aus dem Ökosystem kommt, sollte man trotzdem mal gucken, ob das die Anforderungen erfüllt. Beim eigenen Testrunner, da haben sie sich echt komisch verhalten, denn sie haben da das erste Mal für den Import quasi, dass du das Protokoll, also als Protokoll Node angeben musst. Das heißt, der Import für diesen neuen Testrunner ist Node Doppelpunkt Test. Und das ist super ungewöhnlich. Also jeder von euch, der so Imports kennt aus dem Node- und JavaScript-Bereich, das ist eigentlich, macht man das nie so. Und das haben sie wohl gemacht, weil es ein Test-Package bei NPM gibt, das aber nicht gepflegt wird, was super alt ist, wo halt einer irgendwann mal diesen coolen Namen bekommen hat und nichts draus gemacht hat. Und ja, anstelle, dass sie den mal rauswerfen, das haben sie ja schon bei populäreren Sachen unabsichtlich gemacht, da hätte man ja auch mal drüber nachdenken können, ist es halt jetzt so ein bisschen, ich sag mal, ein umständlicherer Import. Es wird noch ein bisschen kritisiert, glaube ich, dass der Testrunner so einen, keinen schönen Output hat, sondern so ein standardisiertes Format nur raushaut. Und ich habe persönlich, also ich habe gesagt, ich finde es eigentlich eine super gute Sache von der Grundidee, wenn Node einen Testrunner mitbringt, wo andere auch Frameworks drauf aufbauen können, die dann halt intern Node-Test verwenden.
Genau, das ist und so ähnlich daher, wie in der Java-Welt diese Test-Engine, was mit JUnit 5 halt rausgekommen ist. Da können sich auch andere Test-Tooling halt drauf aufbauen. Man hat eine standardisierte Sache. Also ich habe die Kritik da auch nicht verstanden, weil ich habe es einfach als erste Iteration des Features halt angesehen. Und da kannst du ja nicht halt nicht die super mega Lösung halt rausbringen, ne?
Ja, und das ist halt einfach auch ein wachsendes Ökosystem. Man darf, also Node ist schon, da haben einige mitzureden. Ich glaube, dass da die Mühlen vielleicht auch manchmal ein bisschen langsamer sind. Ich meine, das sind ja auch Probleme. Enterprise. Ja, aber es ist ja schon mal, wenn du guckst, ne, AWS und alles, ne, also da läuft schon einiges an Code, läuft hier über Node. Ja, also ist jetzt alles nicht alles, ist alles halb so wild, ja, ist jetzt nicht so reißerisch, aber
Also ich habe
Bedacht einsetzen.
Genau. Ich habe das auch nochmal eingeordnet, eine Diskussion noch mit Daniel im Vorfeld, was auch anfällt, wenn man auf den YouTube-Channel von The Native Web halt geht, die sind unheimlich Go am Pushen und bauen sich gerade eine Expertise in Go auf. Und das ist halt eine Beratungsfirma. Und ich habe da so ein bisschen, ich bin ein bisschen böse in dem Verdacht dann auch geäußert, naja, vielleicht wollen sie einfach nur Node.js halt auch ein bisschen schlecht reden, um das Go halt besser dastehen zu lassen.
Ja, und wie gesagt, es verkauft sich einfach besser, ne? Ja. Also von daher.
Ja, Java ist auch seit 20 Jahren tot.
Ja. Ja, sogar Cobol ist viel länger tot und.
Ja, genau. Also von daher, alles gut.
Ja.
Ja. Dann, aber nicht nur die JavaScript-Welt halt hat neue Versionen rausgebracht, sondern auch die Linux-Welt. Ubuntu 22.04 ist raus. Warum ist es interessant? Weil es auch eine Long-Term-Version ist. Und, jetzt neuer Kernel, das Wayland haben sie nochmal weiter erhöht. Was ich nicht so gut finde, ist, dass sie ihre beschissenes Package-Format Snap, die Leute immer mehr versuchen, aufs Auge zu drücken. Das hat mich schon bei der letzten Long-Term-Version genervt, dass Chromium nur noch über Snap da war. Jetzt ist so das Firefox mit drin. Und das macht den Leuten halt umständlicher, wenn sie über Apt halt Firefox reinkriegen. Also warum ich kein Freund von Snap bin, das ist halt wieder ein Umweg. Die Ladezeiten der Apps sind halt, dauern halt länger. Und wenn etwas nicht funktioniert, das ist halt, ist es nicht so, dass du in altbekannten Wegen halt unter Userland halt gucken kannst, sondern da liegt das irgendwo in dein Home-Verzeichnis verstreut. Also das ist halt ein bisschen nervig an der Stelle. Deswegen bin ich auch überlegen, ob ich überhaupt das so updaten soll auf 22.04. Ich guck mal, was jetzt die anderen Distributionen machen. Und obwohl ich da eigentlich mit Kubuntu eigentlich immer recht zufrieden war, weil das halt ein KDE-System war mit einem Ubuntu Hintergrund, also Untergrund. Und jetzt bin ich gewillt, halt KDE den Rücken zu kehren, auf eine andere Distribution umzusteigen. Weil mir das, also ich habe keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen, wie ich dieses Snap halt umgehen kann. Ja, aber sonst, ja, also wie gesagt, das ist der einzige Wehmutstropfen. Ansonsten gibt es auf jeden Fall weiteres Improvement, was halt weiter Weg nach vorne. Nur Snap ist an der Stelle ein bisschen Wehmutstropfen.
Ja, also ich glaube es vor allem für diejenigen, die jetzt, ich sag mal, also du kommst ja an Snap jetzt vorbei. Ich weiß nicht, ob du diesen ganzen Snap-Store rauslöschen kannst und komplett wegwerfen kannst.
Ja, du musst, ja, kannst du schon, aber du musst total aufpassen, dass du dir das nicht aus Versehen wieder reininstalliert. Das ist halt nicht so, also das ist nicht einfach mal apt-install und da installierst du was, denn Ubuntu hat natürlich angefangen, wenn du dann apt-install Firefox oder Chromium-Browser machst, ja, dann sieht der, ah, dafür habe ich ja was im Snap-Store liegen. Und dann, ach, die hat noch keinen Snap-Store installiert, also dann muss ich die jetzt auch noch unterjubeln, ja.
Also kannst du das jetzt in Quellen rauswerfen irgendwie, dass du dem irgendwie sagst?
Ja, das weiß ich nicht, so genau habe ich mich damit jetzt nicht beschäftigt. Aber das sind so halt Pitfalls, was ich so in Artikeln gelesen habe, was man damit halt beachten muss. Aber ich gebe dir recht, ich kann mir da noch helfen, aber jemand anders wird es halt ein bisschen schwieriger, ne?
Ja, das sehe ich also als Haupt, also ich glaube, dass du das hinkriegst. Ne? Also danke. Jeder, der ja. Jetzt, sagen wir mal, ich sag mal, jeder, der mit Linux so ein bisschen Erfahrung hat und den das auch stört, da muss man halt ein bisschen auf die Suche gehen und sie werden ja apt nicht, also ich, also wahrscheinlich werden sie jetzt an apt nicht rumgeschraubt haben, dass du dann nur halt nur in den Paketquellen gucken musst, wie du den ganzen Kram rauswirfst. Aber das ist halt auch wieder manueller Aufwand, da musst du auch wieder aufpassen, wenn du Paketquellen reinholst und das alles so passt. Also ja, das ist ärgerlich. Genau.
Das heißt, es sind halt so Tätigkeiten, auf die ich halt keinen Bock habe. Und das ist mittlerweile, ich glaube, ich werde ja alt. Mittlerweile sind das so für mich ein guter Grund halt mal, sich dann auf eine andere Distribution umzuschauen. Ich habe jetzt auf einen anderen Arbeitsrechner Linux Mint drauf und das gefällt mir ganz gut. Und Linux Mint hat ja auch Ubuntu als Unterbau, nur dass sie halt diese ganze Snap-Geschichte halt auch weggeschmissen haben. Einziger Wehmutstropfen ist halt, dass KDE dann nicht out of the box mitgeliefert wird. Das haben sie früher mal gemacht, haben sie irgendwann aber den Support halt eingestellt. Aber ja, ich komme damit eigentlich auch gut zurecht und das ist halt wirklich jetzt eine Überlegung. Ich gucke jetzt mal, wie Linux Mint jetzt mit den 22.04 Unterbau halt aussieht und dann werde ich mich überlegen, halt noch zu wechseln.
Gut, ich könnte oder auch mal ein ganz anderes Betriebssystem.
Nein.
Ja, mal abwarten.
Ja, aber Daniel, es reicht ja, wenn einer von uns bei Apple gehen
wird. Abwarten.
Also ich bin ja bei einem ARM-Prozessor fast schwach geworden, aber zum Glück hat ja Lenovo ja nachgebessert.
Ja, abwarten.
Ja gut. Ich habe ja gelernt, sag niemals nie. Aber ich dachte, ich könnte in diesem Podcast die Linux-Flagge ein bisschen länger aufrechthalten.
Ja, definitiv.
Stell dir mal vor, ich würde auch wechseln, dann hätten wir kein Thema. Ein Thema-Spektrum weniger.
Ja, würde sich erstmal die ganze Zeit freuen, wie toll auf einmal alles funktioniert. Na, und wie schnell.
Also ich war gestern bei Nachbarn Brettspiele spielen. Und die Nachbarin hat sich darüber tierisch aufgeregt, dass wenn sie von Windows auf Apple-Computer wechselt, dass immer alles nicht funktioniert, so wie sie es sich erwartet.
Da kann aber Apple nichts für.
Naja, sag das der Nachbarin.
Kannst du gerne ausreden.
Nein. Sie war sehr emotional bei diesem Thema. Ich habe da nicht widersprochen.
Ja, würde ich auch nicht. Dann, ja. Naja, aber wir haben noch andere News des Monats, denn es kommt noch was für dich in den Kalender, glaube ich.
Genau, und zwar dieses Jahr gibt es wieder die Sokrates, so wie auf der Homepage geschrieben, sogar wieder vor Ort. Sokrates ist eine Ankonferenz, wo man sich 3 Tage in so ein Sporthotel trifft, wo man auch da übernachtet. Und das ist eine kleinere Gruppe. Also das Ziel ist halt wirklich, dass die Leute halt 3 Tage vor Ort sind. Und nicht noch auf andere Hotels verteilt sind, sodass sie wirklich sich intensiv halt 3 Tage austauschen können. Das Ganze ist als Open Space organisiert. Das heißt, morgens früh trifft man sich, werden halt Themen vorgestellt, auf den Tag verteilt und so wird halt das Konferenzplan halt zusammengestellt. Also jetzt ein bisschen Open Space halt den Schnelldurchlauf. Sonntags war normalerweise Workshop-Tag und auf der Homepage stand halt, dass eventuell der Donnerstag auch nochmal Workshop-Tag ist, aber mit Anfänger, also Einsteiger, was heißt Anfänger-Einsteiger-Themen. Oder also soll den Einstieg in Themen halt vereinfachen. Bin ich mal gespannt. Das Besondere ist halt, wenn man da an Tickets rankommt, denn es gibt meistens mehr Nachfrage als Angebot. Das heißt, sobald die Registration offen ist, am besten sich bei den Newsletter anmelden. Dann meldet man sich an, dass man in die Verlosung teilnehmen möchte. Und dann wird halt ausgelost. Und die versuchen das halt ausgeglichen zu machen. Also, dass dann halt unterrepräsentierte Gruppen halt auch ein bisschen Vorteil haben, dass wir versuchen halt 50-50 zu machen. Ja, also ich hatte da, wo ich mal letzte ist auch schon 4-5 Jahre her, eigentlich eine gute Erinnerung gehabt. Und da bin ich mal gespannt, ob meine Erinnerung, wenn ich an ein Ticket komme, auch ähnlich ist. Ja, und das Ganze ist immer das letzte Augustwochenende. Ja. Warst du schon mal auf der Sokrates?
Nee, leider noch nicht.
Dann ist das jetzt die Gelegenheit für dich.
Aber kann ich mich auch jetzt schon für den Newsletter anmelden, oder?
Ja, genau. Für den Newsletter kannst du jetzt schon anmelden. Die Registration-Seite ist noch nicht offen, deswegen, ja, am besten auf den Newsletter sich anmelden.
Sehr schön. Gut, und letzte News, die hat es ja sogar in die Tagesschau geschafft. Also die Hälfte, ja. Der gute Elon Musk hat Twitter gekauft.
Ja. Und jetzt sehen wir uns alle jetzt bei Mastodon.
Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass die große Flucht eingesetzt ist bei Twitter. Aber es ist schon mal wieder so eine kleine Mastodon-Welle. Man hatte das ja schon mal vor ein paar Jahren, dass alle zu Mastodon wollten. Und dann sind alle wieder weggegangen oder haben da nichts mehr weitergemacht.
Ja, genau. So war es bei mir auch.
Genau. Und ja, bei mir auch. Und jetzt haben wir beide aber nochmal installiert.
Genau. Ich habe meinen Account von 2018, ich habe nachts nachgeschaut, wird reaktiviert. Und ich wollte diesmal es besser machen, denn da habe ich mich auch mal erkundigt, wie man parallel bei den Welten halt zurechtkommt. Und da habe ich so einen Kursposter entdeckt, den habe ich dann jetzt auch mal aktiviert. Das heißt, wenn ich was auf dem Twitter tweete oder bei Mastodon, dann sieht man das auch bei Twitter bzw. umgekehrt. Und vielleicht schafft man jetzt den Wechsel. Aber du hast recht, 2018 hatte ich probiert, aber da halt so wenige Leute da drauf waren und ich keine Lust hatte, zwei Systeme da zu pflegen, bin ich dann wieder von da abgekommen. Aber jetzt hoffe ich mal mit dem Coast-Poster, dass es vielleicht besser funktionieren wird.
Ist ja die Frage, von wo du dann das machst, ob du, was dann so quasi deine Hauptquelle ist. Weil wahrscheinlich ja Twitter.
Naja, aber ich würde jetzt versuchen, wenn ich Tweets raushaue, das über Mastodon zu machen. Aber du hast recht, jetzt bin ich beide Sachen am Lesen, ne? Das ist halt so ein bisschen, ja, mal gucken. Ich bin, das ist ein nächster Versuch. Ich habe aber das Gefühl, dass jetzt halt viel mehr Leute beim Mastodon versuchen, rüber zu wechseln. Da muss man halt schauen, wie sich das Ganze halt entwickelt.
Genau. Und wir haben ja gesagt, wenn es bei euch, also liebe Hörer, jemanden gibt oder auch am besten mehrere, die mehr beim Mastodon unterwegs sind oder aber da auch mehr unterwegs sein wollen, aber die ihren Lieblingspodcast oder uns vermissen, dann können wir bei uns auf jeden Fall was ändern. Dann schreibt uns doch mal bitte bei Mastodon an. Da findet ihr in den Shownotes die Links zu unseren Profilen. Könnt ihr auch gerne folgen. Und wenn es da wirklich eine auch nur kleine Nachfrage gibt, dann würden wir auf jeden Fall auch mal so einen Crossposter einrichten. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann exklusiven Mastodon oder Mastodon-First-Content. Mal gucken.
Genau, also wir würden jetzt uns nach der Nachfrage halt orientieren, was das angeht. Also wie gesagt, Daniel oder mich bei Mastodon antröten, habe ich gelernt, heißt das jetzt. Antröten. Und dann wissen wir, dass wir von Ready-for-Review-Seite da ein bisschen aktiv werden müssen. Ansonsten gebe ich dir recht, es kann sein, dass es so eine Woche Empörungswelle bei Twitter durchgeht und dann nächste Woche interessiert sich wieder kein Schwein dafür.
Komplett nur, es klappt nur, wenn die richtigen Leute da aktiv sind. Ich glaube, das Cross-Posting ist schon mal so ein Anfang. Wenn du irgendwann niemanden mehr da vermisst, dann kannst du auch gleich auf Mastodon bleiben.
Genau.
Ja, mal abwarten.
Genau, so sieht's halt aus.
Kommen wir nach einer kurzen Pause zu unserer zweitneuesten Kategorie, die großen Klassiker. Und wir haben es geschafft, die Sandra ist jetzt ein JavaScript-Pilz.
Na.
Aber auf dem Weg dahin.
Na.
Also theoretisch.
Ja.
Denn du hast gelesen nach mir You Don't Know JS Yet.
Band 1.
Band 1, genau. Und ja, wie fandst du es? Was steht drin?
Ja, also was steht drin? Also eins vorweg, es ist kein Anfängerbuch zu JavaScript. Also wenn ihr ein Buch sucht, der euch JavaScript von Syntax her ein bisschen nahe bringt, ist es, finde ich, das falsche Buch. Aber es ist halt ein gutes Buch für Leute, die halt schon JavaScript implementiert haben und jetzt gerne mal wissen möchten, wie es so im Maschinenraum so aussieht und warum JavaScript sich so verhält, wie es sich verhält. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der große JavaScript-Entwickler bin, aber zumindest syntaxmäßig über diesen Level bin ich schon hinaus. Und ich hatte da ganz viele Aha-Erlebnisse gehabt, wo ich mir gedacht habe, ach, deswegen reagiert JavaScript manchmal aus meiner Sicht komisch. Und das erste Band geht halt einmal um die einmal so Entstehungsgeschichte oder das Ökosystem von JavaScript, wie die Community aufgebaut ist, wie diese Sprache überhaupt weiterentwickelt wird. Das ist, fand ich so eigentlich also aus Background-Informationen ganz interessant. Und da geht das halt, da wird so halt erklärt, solche also Grundlagen wie dieser Execution-Kontext halt aufgebaut wird, dass zum Beispiel eigentlich jede JavaScript-Datei ein eigenes Programm ist. Das ist nicht so wie bei uns in der Java-Welt, wo du halt mehrere Dateien hast, zusammenpackst und dann hast du ein Programm, sondern da ist es wirklich so eine Datei, ein Programm. Dann wurde auch über diskutiert, ja, ist das jetzt eine kompilierte Sprache oder eine interpretierte Sprache? Ich habe jetzt gelernt, dass es eigentlich so ein Mix aus beidem ist. Und dann wird halt durch die Features halt gegangen. Was ist eine Funktion? Wie die Funktion halt aufgebaut? Was sind Module? Warum habe ich zwei bei Vergleichen, zwei Gleichheitszeichen und drei? Was ist der Unterschied und Hintergrund? Was ich auch sehr cool fand, ist halt, dass this halt erklärt wird. Ich oute mich, ich habe es nie verstanden bei JavaScript, jetzt habe ich aber verstanden, das war so einer meiner Aha-Erlebnisse. Es geht ja darum, dass halt der Kontext halt immer dynamisch ist und deswegen das halt immer auf diesen dynamischen Kontext halt zeigt. Und das ist halt, wie der Name so sagt, es halt immer dynamisch ist, was gerade Kontext ist. Ja, oder mit Prototypen, wie das halt ausgebaute Closures mit erklärt. Und da wird einmal die drei Hauptpfeiler von JavaScript also angerissen. Und das, also ich bin auf jeden Fall gewillt, noch die anderen Bänder zu lesen, die halt entsprechend auf diese Hauptpfeiler nochmal tiefer einsteigen. Also die drei Hauptpfeiler wären einmal Scope und Closure, die Prototypes und Types und Crashen. Wobei der meinte, so Types halten viele JavaScript-Entwickler für nicht wichtig, aber für den Autor war das wichtig, dass man sich zumindest damit beschäftigt. Deswegen würde ich da bin ich mich dann interessiert, was dann halt wie es halt tiefer geht. Ja, Daniel, warum war jetzt aus weil so Sicht eines JavaScript, warum war es oder warum hast du gesagt, also großer Klassiker für JavaScript-Ökosystem, warum hast du das dieses Buch als einen großen Klassiker halt entsprechend ausgewählt?
Also zum einen, der Autor Kyle Simpson ist richtig, richtig gut, wenn ihr da mal nachgoogelt oder in die Shownotes guckt. Der ist nämlich auch bei Frontend Masters, das ist so eine Lernplattform und hat sehr, sehr gute Videos zu fortgeschrittenen JavaScript-Themen da drin. Der kennt sich wirklich aus, das merkt man auch an dem Buch. Und das Buch ist für mich so ein richtig gutes zweites oder drittes JavaScript-Buch. Also wie du schon gesagt hast, also für den Einstieg absolut falsch, auf gar keinen Fall machen. Ja, danach hat die Person jedes Interesse am Programmieren wahrscheinlich verloren. Aber wenn man, sagen wir mal, JavaScript schon ein bisschen kann oder sagt, ich möchte das jetzt mal verstehen und ich könnte mir auch, das habe ich dir ja gegeben, vorstellen, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht der JavaScript-Pilz bin, aber ich kann damit umgehen, wenn ich in einem Buch nicht sofort alles sofort verstehe, sondern ich kann verstehen, worüber die Person mir da was erklärt, dann hilft das sehr, das ganze System da mal besser zu verstehen. Das ist nicht alles so chaotisch, wie man immer denkt. Das macht alles aus dieser JavaScript-Sicht sehr, sehr viel Sinn. Und ich glaube, dass man sich auf dem Level, wenn man ein guter oder sehr guter Frontend-Entwickler oder JavaScript-Entwickler sein möchte, sehr gut weiterbilden kann. Deshalb habe ich es dir empfohlen. Ja, es ist ein großer Klassiker. Hat es das Buch geschafft?
Ja, auf jeden Fall. Also,
oh, Gott sei Dank.
Also gut, man muss ja sagen, also Daniel hat den Vorschlag gemacht und wir hatten ja die Policy gehabt, der andere muss halt das auch zustimmen, deswegen habe ich auch das Buch gelesen. Ich habe natürlich jetzt keinen Vergleich zu anderen fortgeschrittenen JavaScript-Büchern, aber ich hatte, mir hat es auf jeden Fall gereicht, dass ich diese Aha-Erlebnisse halt hatte und so funktioniert das. Und das war da zumindest von den JavaScript-Büchern, was ich gelesen habe, war das Erste, das mir erklären konnte, warum JavaScript sich so verhält, wie sich halt verhält. Und vielleicht spricht das nicht für die anderen Bücher, aber ich glaube, die anderen Bücher hatten einfach einen anderen Fokus halt gehabt.
Und, es ist halt so ein typisches fortgeschrittenes Buch. Ja. Ne? Also wirklich nicht so dieses, jetzt lernst du mal, wie du eine Funktion schreibst, sondern, ja, was ist das eigentlich? Und ich, irgendwann bist du, oder war ich auf jeden Fall mal an diesem Level, dass ich das verstehen wollte.
Genau.
Das hatte ich auch bei Java irgendwann mal. Und irgendwann willst du mal genauer verstehen, was tippe ich da eigentlich die ganze Zeit blind rein. Ja, und von daher haben wir einen weiteren großen Klassiker.
Also kriegt auf jeden Fall das Ready for Review-Siegel.
Genau. Die Bücher gibt es alle zu kaufen und ich würde euch empfehlen, das Geld auch in die Hand zu nehmen, weil der Autor jetzt, glaube ich, damit nicht reich wird. Die gibt es aber auch alle bei GitHub. Und dann sind das halt Markdown-Dateien, wo man sich durchlesen kann. Es gibt auch You Don't Know JS, das ist quasi das Vorgängerbuch oder die Vorgängerreihe. Weil das die aktuelle JET-Reihe, die ist nicht vollständig. Und ich weiß noch nicht genau, warum er sie noch nicht vollständig gemacht hat. Das habe ich nämlich jetzt auch bei Twitter nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob er da jetzt irgendwie noch auf irgendwie bessere Verkaufszahlen wartet oder es einfach noch ein bisschen Zeit braucht, weil die ersten beiden kamen relativ schnell raus. Danach ist es ein bisschen ruhiger geworden. Findet ihr aber alles kostenlos im Internet. Oder ansonsten guckt mal bei Frontend Masters. Da ist der Gute auch zu finden. Und ja.
Vielleicht noch ein paar Worte zum Autor vom Schreibstil her. Was ich halt auch sehr cool fand, war, er relativiert auch alles. Er sagt auch an vielen Stellen, was seine Meinung ist, wo andere Leute andere Meinung sind, aber kann sie halt begründen. Und sagt auch immer, Leute, denkt darüber nach, bildet euch eure eigene Meinung darüber. Und das fand ich eigentlich ganz charmant an der Stelle.
Ja. So ein bisschen unaufgeregt. Also es ist so, wie man auch diskutieren möchte eigentlich. Ne? Also genau. Nicht so meinungsstark, sondern vielleicht erstmal so ein bisschen, mit ein bisschen Abstand.
Ja, also ich fand es eigentlich, also vom, also wie gesagt, vor allem ich, so, es gibt halt wenige Bücher oder wenige Autoren, die markieren, die das so offensiv halt markieren, dass es jetzt eine Meinung ist, ne? Und dass man das auch anders sehen kann. Das kommt halt bei wenigen Sachen halt vor.
Ja.
Und das macht den Autor halt auch charmant an der Stelle. Genau. So, aber da habe ich jetzt das gute Buch gelesen und da habe ich natürlich ein paar Fragen, sind mir aufgepoppt. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen heute eine Fragestunde zu JavaScript. Und an der Stelle, also das sind jetzt natürlich Fragen, was ich aus Band 1 halt hatte. Kann sein, dass wir nochmal das wiederholen an der Stelle. Und auch hier der Aufruf an die Hörer, wenn ihr Fragen zu JavaScript habt, die ihr unbedingt beantwortet haben wollt, dann schreibt uns an den bekannten Kanälen, dann würden wir das hier nochmal aufgreifen. Und dann würde ich den daher nochmal mit Fragen halt zum Thema bombardieren. Und was ich ja nochmal interessant fand, nochmal dieser Unterschied bei den Vergleichen mit den zwei Gleichheitszeichen gegenüber den drei Gleichheitszeichen. Boah, ist das ein Zungenbrecher. Also zwei gegenüber drei Gleichheitszeichen. Und bevor ich das Buch gelesen hatte, ich habe es mir immer nur mal gemerkt, immer 3 benutzen, niemals 2. Und ich glaube, das tun viele andere auch, oder?
Ja, das tun, ja, das stimmt. Kann ich einfach, ja.
Und was ich sehr cool fand, der hat, glaube ich, ein ganzes Kapitel damit nur erklärt, das ist schon, also das ist, warum man diese Unterscheidung halt hat. Und naja, und ich glaube, dass es auch wohl Fälle gibt, wo du wirklich halt mal Integer mit String vergleichen musst. Von wegen halt, dass eine 12 als String mit der Zahl 12 auch halt auch manchmal auch gleich sein kann, ja. Und dass man sich dann gewisse Sachen halt ansparen halt kann, wie halt nochmal Typenumwandlung.
Genau, was du ja quasi bei 3 Gleichheitszeichen, also bei 3 Gleichheitszeichen spielt der Typ halt ja einfach gesagt ja eine Rolle.
Ja.
Und bei 2 Gleichheitszeichen nicht. Weil er quasi annimmt, dass es dieselben Typen sind.
Ja, und das kommt aber auch dann zu komischen Effekten, was dann auch sehr schön erklärt worden ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt so, keine Ahnung, wie lange bin ich schon im Beruf? Eine ganze Zeit, 15 Jahre, habe ich eigentlich mal eingetrichtert bekommen, warum es ein... es ist schön und gut zu merken, dass man mal 3 benutzen sollte, aber es hat auch einen Hintergrund bei der ganzen Sache. Ja, was ich auch sehr...
Das ist übrigens, ja. Wollte ich noch mal sagen, ich kann da immer nur das... Mozilla Developer Network, MDN, empfehlen. Da findet man zu all diesen Fragen wirklich sehr gute Artikel. Und da kann man sich das alles sehr gut anlesen und auch nochmal ins Detail gehen. Und also das kann ich nur empfehlen. Das ist eine super Quelle für alles Mögliche, was mit Web zu tun hat.
Okay. Ich fühle mich jetzt echt schlecht, Daniel, dass ich das vorher nie gemacht habe. Aber das ist sehr gut. Ich habe zu meiner Verteidigung, ich habe einfach sonst immer zu wenig Berührungspunkte mit Frontend.
Ja, nee, ich finde es vollkommen legitim. Du kannst ja nicht für jede Programmiersprache dir alles angucken. Also wenn du jetzt dein Leben lang, wenn du jetzt 15 Jahre lang Frontend gemacht hättest und dann sagen würdest, oh, das MDN, das klingt interessant, das habe ich auch nicht gesehen, dann hätte ich gesagt, oh, wäre schon schön gewesen, wenn du es mal bemerkt hättest, so ungefähr, ne? Also wäre von Vorteil gewesen. Guck jetzt mal bitte ganz schnell. Aber wenn man aus einem anderen Ökosystem kommt, also... meine Intention, warum erwähne ich es auch, ist vor allem für diejenigen von unter den Hörern, da haben wir ja auch ein paar davon, die vielleicht eher im Backend unterwegs sind und nicht im JavaScript-Ökosystem, aber die so ein bisschen verstehen wollen, worum es geht und wo es vielleicht auch nicht mehr alles nur geheimnisvoll ist, nee, man muss gleich drei Gleichheitszeichen immer machen, ja, sonst klappt's nicht. Das ist halt... Das fühlt sich ja schon irgendwie fishy an.
Ne? Ja, das ist, ja, das hört sich irgendwie, ja. Aber jetzt mit dem Hintergrund denke ich mir so, ja, okay. Verstanden.
Und dann kannst du jeden JavaScript-Entwickler schocken, wenn du dann sitzt und sagst, ja gut, hättest du aber auch 2 Gleichheitszeichen nehmen müssen.
Ja, genau. Klugscheißer-Modus.
Aber vielleicht ist es ja auch eine legitime Frage, weil ja. Im Idealfall sagt die Person dir ja dann, ja, aber aus dem und dem Grund habe ich es nicht gemacht.
Ja,
genau.
Ja. Aber das ist keine beliebte Frage bei Frontend-Entwickler-Interviews, oder?
Ich ich habe auch schon mal von der Frage erzählt mit Function und Arrow-Function JavaScript in Bewerbungsgesprächen, oder? Ich glaube, das habe ich im Podcast schon mal erzählt.
Ich glaube schon, ja.
Aber soll ich nochmal erzählen?
Ich meine, also erzähl es nochmal, dann markieren wir es für viele Hörer, die es noch nicht gehört haben.
Genau, sind ja vielleicht auch welche dazugekommen. Ich habe mal in einem Bewerbungsgespräch, da hat jemand sich als Frontend-Entwickler beworben. Und dann habe ich da gesessen und gesagt, ja, wie ist denn das jetzt hier bei diesem JavaScript? Früher habe ich ja immer Function geschrieben und jetzt schreibe ich das irgendwie ohne Function mit diesem Pfeil da drin. Ist das das Gleiche oder ist da ein Unterschied? Und jetzt erstmal so eine grundsätzliche Bewerbungsfragen-Sache, ja? Wenn jemand die Frage so stellt, ist die Antwort immer, ja, da ist ein Unterschied. Würde ich jetzt mal drauf wetten, wenn ich die Antwort nicht kennen würde, ja. Und da ist ein Unterschied. Den kannst du ja auch jetzt erklären, oder? Habe ich ja Freitag erklärt.
Ja, hast du. Und ich habe es wieder vergessen. Tut mir leid.
Ja, alles gut.
Ja.
Es hat mit this zu tun.
Ja, war mit this, ja.
Also erstmal muss man sagen, ist eine Function, die also als Arrow-Function geschrieben wird, immer eine anonyme Funktion. Das merkt man, sobald man anfängt, Sachen zu debuggen. Und beim Debuggen ist manchmal eine benannte Funktion doch ganz nett, gerade wenn man da irgendwo ganz tief irgendwo in den Abgründen mit dem Debugger abgetaucht ist, weil man wenigstens irgendwo mal wieder Zeichenketten wiedererkennt und anonyme Funktionen, ja, sind halt anonym, ja. Und das zweite ist, dass du in Funktionen, in diesen Arrow-Functions, das Dis gebunden hast. Ja, und zwar an den Kontext der Funktion und nicht an diesen dynamischen Kontext, in dem die Funktion gerade ausgeführt wird, wo ja Dis eigentlich richtig wäre.
Ja, aber das ist
halt oder in Java-Worten, dann verhält sich Dis so, wie ich das erwarte.
Okay, danke. Nein, aber das ist das, was mir auch aufgefallen ist beim Durchlesen. Man hat unheimlich viele Deklarationsmöglichkeiten von diesen Functions. Und so wie du das netterweise nochmal erklärt hattest, je nachdem, wie du die Function halt deklarierst, hat es auch andere Effekte. Und das hat auch der Autor halt auch, was mir auch in Erinnerung geblieben ist, auch mehrmals halt darauf hingewiesen, dass man sich mit allen Deklarationen eigentlich auch als JavaScript-Entwickler sich auch sich aneignen sollte und wissen sollte, was sie zu bedeuten haben, wenn man sie halt auf die Funktion auf einmal anders schreibt. Manche, das ist wirklich nur syntaktischer Sugar an der Stelle, aber bei einzelnen, wie zum Beispiel den Error-Function, hat das schon eine andere Bedeutung von der Funktion her.
Eben, und das ist halt, ja, also es ist halt auch manchmal einfach nur schöner und schneller oder sieht cooler aus, ne? Aber es ist halt, man sollte es schon zumindest eine grobe Ahnung haben, wo es hingeht.
Ja. Ja, und das ist, das war also auch mein nächstes Aha-Erlebnis mit dem This-Keyword. Ich habe es nie verstanden in JavaScript, aber es lag einfach daran, dass ich halt immer mal JavaScript mal schnell durchfahren lauf gelernt habe, weil ich mal da was mal schnell was machen sollte. Und da habe ich halt, das war mein Aha-Erlebnis, dass dieses This halt nicht so wie in Java halt an einer Instanz, einer Klasseninstanz halt gebunden ist, sondern dass hier halt wirklich der dynamische Execution-Kontext halt wichtig ist. Und dass je nachdem, wie das ausgeführt wird, das halt auch mal eine andere Bedeutung halt an der Stelle halt kriegt. Und das war für mich dann nochmal so ein Aha-Erlebnis, wo das Ganze halt dann nochmal, da macht das halt wieder Sinn, ne? Wenn du weißt, dass das halt immer auf immer dynamischen Execution-Kontext halt zeigt, dann macht das halt Sinn, wie sich heißt, dass man manchmal halt sich an der Stelle halt sich dann halt verhält. Aber dann merkt man halt auch, dass ich zu sehr oft, also habe ich gemerkt, dass ich zu sehr oft JavaScript halt zu sehr aus der Java-Brille halt gesehen habe, weil ich gedacht habe, sieht ja so ähnlich aus wie Java, dann wird sich auch so wie Java halt bis halt ähnlich halt verhalten, ja, Pustekuchen.
Genau, das ist ja das Kernproblem eigentlich. Ja. Also das kann ich auch nachvollziehen. Man kommt aus der Java-Ecke, das hat eine ganz klare Beziehung oder eine ganz klare Bedeutung und oberflächlich betrachtet klappt es manchmal und manchmal nicht und dann ist es halt doof. Ja, kann ich alles nachvollziehen. Das ist ja auch, du hast Freitag gesagt, ja Daniel, du bist ja nicht so der TypeScript-Fan, wo ich dann vehement widersprochen habe. Mein Problem mit TypeScript ist ja nur, dass es manchen Leuten suggeriert, sie hätten da jetzt doch Java. Aber in Wahrheit ist es weiterhin JavaScript. Und das ist auch manchmal eine ganz gefährliche Kombination.
Ja. Und das ist eine super Überleitung zu Modulen und Klassen in JavaScript. Ich habe jetzt irgendwie gelernt, sie haben zwar das Keyword Klasse, Class, aber das ist halt ein syntaktischer Sugar für bestimmte Art von Modulen. Und was ich interessant fand, also ich kann mir gut vorstellen, dass viele, die aus Java-Welt kommen, dann auch gerne anfangen, halt Klassen in JavaScript zu schreiben. Also weil das Konstrukt man halt kennt. Aber da fand ich interessant den Hinweis vom Autor, dass eigentlich, wenn man halt Sachen kopieren möchte, dass es halt besser wäre in JavaScript mit Modulen. Und ich habe es eigentlich gesagt nicht so ganz verstanden, warum. Und das da hoffe ich mal, dass der Daniel mir die Frage beantworten kann.
Jetzt müsste ich genau wissen, welche Stelle du da meinst, weil da fehlt mir jetzt gerade ein bisschen Kontext. Ich habe das Buch gerade nicht offen.
Ja, macht nichts.
Aber ich kann nur dazu sagen, also Klassen sind in JavaScript halt prototypisch. Und es sind nicht Klassen wie im Java-Kontext, sondern es ist ein Prototyp. Und das kriege ich mit Syntaktik Sugar, kriege ich alles so hin, verhält sich in 90% der Fälle so. Meine Kritik ist ja immer dran, dass ich sage, naja, wenn ich nur eine Klasse drumherum habe, weil ich in Java immer eine Klasse um Sachen drumherum mache, aber eigentlich sind das alles nur einfache Methoden, wo es nicht viel um einen eigenen State oder nicht wirklich um Objektorientierung geht, dann kann ich mir diese Klasse sparen, weil die einfach nur Komplexität zu meinem Code hinzufügt. Und da ich ja in JavaScript mit jeder Datei quasi ein eigenes Modul habe, kann ich da auch wunderbar drin mitarbeiten und die meisten Fälle auch ganz gut abbilden.
Also ja, also ich bin gerade die Seite mal kurz um durchfliegen. Also die Klassen in JavaScript, die sehen halt auch so aus wie, also sehen ähnlich dem halt aus wie halt im Java. Du hast auch diese halt auch Fields, also Klassen, Klassenfields, die Welten halten sich halt so. Und da zeigt er halt, wie man Klassen halt mit klassischen Modulen, nennt er das hier, das halt wieder halt also simulieren kann. Also Klassen sind wohl relativ spät in JavaScript reingekommen, früher gab es sie halt nicht. Aber du konntest halt Klassen halt mit klassischen Modulen halt halt simulieren, indem du halt Functions halt geschrieben hast und die dann exportiert halt hast. Und irgendwann ist halt dieses Class-Keyword gekommen, der das halt ein bisschen halt verkürzen sollte.
Genau.
Und obwohl steht die Stelle halt nicht. Ja, also. Aber jetzt, wo du es nochmal wiederholt hast, dann macht das halt auch Sinn. Denn wenn du halt wirklich eine Sammlung von Funktionen hast und diese States halt nicht, ich meine, für was brauchst du eine Klasse? Du willst halt Methoden oder Funktionen zusammenpacken, die sich gegenseitig vielleicht über Zustände halt nochmal beeinflussen. Das wäre halt für mich ein Sinn jetzt,
genau.
Um halt eine Klasse zu benutzen. Und die meisten JavaScript-Entwickler brauchen halt eigentlich eine Kopierung halt Funktionen, die unabhängig voneinander halt arbeiten können, aber zum selben Boundary-Kontext gehören. Und deswegen sollte man das nicht immer künstlich bei der Klasse halt steuern, sondern halt das in einfach nur ein klassisches Modul halt reinpacken. Ja, manchmal hilft es nochmal drüber zu reden.
Ja, das sowieso.
Ja. So. JavaScript-Opa Daniel erklärt Sandra die JavaScript-Welt.
Ach, das ist doch alles eigentlich wunderbar selber gemacht. Also ja. Das ist nur... Ach, wie gesagt, der wichtige Rat ist, glaube ich, nur, man muss sich angucken, was will ich eigentlich gerade damit erreichen, ne? Und was tippe ich da eigentlich ein, was heißt denn das eigentlich? Ne? Und dann mal Module angucken, zum Beispiel in JavaScript. Da kann man schon sehr, sehr viel mitmachen und hat dann auch noch weniger Code. Und es ist besser zu testen. Also das finde ich sowieso, dass daran merkst du, wenn Leute anfangen zu testen, finden sie Klassen auch nicht mehr so toll. Wobei da jetzt inzwischen, das geht auch wieder, aber ja. Funktionen, die einfach nur von einem Modul exportiert werden, sind viel, viel einfacher zu testen. Ja, und dann neigt man erst aus alleine deshalb dazu, das zu machen.
Ja, also da merkt man halt auch, dass man sich nochmal vor Augen führen sollte, dass JavaScript halt, auch wenn das Java im Wort Teil ist des Namens, dass es halt mit Java eigentlich nichts zu tun hat, weil es halt ein viel, viel größeres Spektrum halt mitliefert, was halt Java halt nicht mitliefert. Und das ist vielleicht mit Java 8 jetzt mehr in die Richtung geht, aber das, ich glaube, da wissen Java noch sehr weit davon entfernt, JavaScript-like zu sein.
Es sind auch zwei unterschiedliche Welten einfach. Also ja. Von den Entwicklern, von den Szenarien, wo man unterwegs ist und so, das sind einfach, da gibt es Schnittmengen, klar, aber es sind zwei Welten. Und was auch wichtig ist, was vielleicht auch aus Java-Sicht so ungewohnt ist, ist, wenn du zum Beispiel in einer Frontend-Anwendung bist, das, was du da an Code schreibst, wird nie so ausgeliefert. Da ist immer ein Build-Tooling dazwischen, was es kompiliert und was aus deinem TypeScript oder deinem Elm oder deinem React, deinem Vue und Angular normales JavaScript am Ende draus macht. Und das ist halt was man, klar, Java wird auch kompiliert, aber das ist eine andere Hausnummer, weil da läuft teilweise so viel Tooling nochmal drüber, was das irgendwie, damit das eine möglichst kleine Datei ist, ja. Da passiert echt viel. Und je mehr ich mir oben drauf packe, ne, also auch TypeScript oder so, und ich habe wie gesagt nichts gegen TypeScript, desto komplizierter wird dieser Build und desto mehr Magie passiert da im Hintergrund. Deshalb sollte man da einfach ein bisschen aufpassen. Ne? Also jetzt versuche ich mal die Spring oder die Java-Analoge die Analoge zu finden. Wenn du Spring Boot verwendest, passiert da auch sehr, sehr viel Magie, die du einsetzen kannst, spricht nichts dagegen. Aber du bist natürlich im Vorteil, wenn du ungefähr weißt, was macht der gerade eigentlich, weil du dann viel besser verstehst, wie du es anpassen, optimieren und konfigurieren kannst.
Da kann ich auch zustimmen. Also ich sage immer, ich habe das Glück, dass ich halt Web-Applikationen mit Spring Framework noch per Hand alles konfigurieren musste. Und was mir jetzt Spring Boot an der Stelle ja viel Arbeit halt abnimmt. Aber da ich mal das selber machen musste, weiß ich halt, wie dieses Spring Boot Magic halt an der Stelle halt funktioniert. Und damit habe ich halt einen Vorteil von Leuten, die die Spring-Welt halt gleich mit Spring Boot halt anfangen. Ne?
Einfach irgendwelche Annotationen irgendwo rankopieren. Genau. Ja. Ja, das klappt.
Also ich musste damals noch richtig XML-Code schreiben, ja.
Ich auch. Ich habe auch. Ja. Wir hatten damals eine Java-EE-Anwendung, die dann einen Spring Boot-Kontext aufgemacht hat, damit wir da drin Spring verwenden konnten.
Ja,
und
damals.
Das war ein riesiger
XML-Datei. Wir hatten nichts damals. Wir hatten nur einen Editor gehabt.
Und XML. Ja, also ich hatte Steintafel, ja, und dann haben wir das eingravieren müssen, genau. Ja, damit. Ja, also, ja. Aber es hat trotzdem seine Vorteile, weil das, was jetzt alles wegabstrahiert ist, ne, das hast
also
du
ich will Spring Boot
so
nicht
ansatzweise
genau.
von Hand geschrieben gehabt und es hilft ein bisschen. Ne?
Also ich will Spring Boot
dann
auch nicht
so ein bisschen zurückzugehen. Das hilft übrigens auch, das letzte JavaScript-Tipp, wenn jemand mal mit TypeScript sich beschäftigt, man kann auch ein einfaches TypeScript-Setup machen und sich dann mal das generierte JavaScript nur angucken. Ja, das ist ja dann, wenn man wenig Code hat, auch lesbar. Da ist ja nicht irgendwie, dass dann irgendwie alles automatisch minifiziert wird oder sowas. Ja. Und es ist halbwegs lesbares JavaScript, was rauskommt.
Das ist voll wahr. Also das ist aber, das glaube ich, das ist halt, glaube ich, das ist ein genereller Tipp für Technologien, die, wo man denkt, dass es viel Magie halt passiert.
Ja.
Das ist auf jeden Fall... Ja.
Dependency Management. Stell dir mal vor, früher hat man die Libraries noch schön selber runtergeladen. Ja,
ja. Okay.
Jars entpackt.
Genau. Ja, so weit wollen wir nicht zurückgehen. Also, wenn ihr noch Fragen zu JavaScript habt und wir euch die Fragestunde mehr Fragen aufgeworfen haben, als beantwortet haben, dann schreibt uns im Discord, bei Twitter, über das Kontaktformular uns an, dann sammeln wir eure Fragen und machen wir gerne nochmal eine Fragerunde. Daniel, genau. Vielen Dank für deine Beantwortung, deine Newbies-Fragen.
Das sind schon anspruchsvolle Fragen. Ich hoffe, ich habe es auch richtig beantwortet. Wenn ich jetzt Unsinn gesagt habe, ist das eure Chance. Ja,
den Daniel
immer
zu korrigieren.
Gerne.
Ja. So, kommen wir zum nächsten Thema. Schätzen mit Puffer.
Ja.
Ja, die Sandra war wieder mal im Internet unterwegs und hat bei Golem, ich glaube, Golem ist auch so einer meiner, neben Heise, so meine Lieblingsplattform für Artikel für diesen Podcast. Und da bin ich halt auf einen Artikel gestoßen mit dem Titel Lernen von Star Trek Lower Deck. Kein Zeitpuffer, kein Problem. Und dann musste ich ganz, dieser Artikel hat dann nur meine Aufmerksamkeit wegen Star Trek halt. Da musste ich sofort an Daniel denken, weil ich wusste, dass er gerne Star Trek Lower Decks geguckt hat. Das war auch schon mal bei uns ein Tipp in der Konsumspalte.
Genau.
Und da wurde halt auf eine Folge referenziert, wo erklärt worden ist, wie die den Lower Deck halt schätzen. Und das ist, glaube ich, in der Folge auch zum Problem geworden.
Nein, das war nicht das Problem geworden. Das Management ist
zum Problem geworden, weil die hatten irgendwie Zeitpuffer halt eingeplant gehabt. Ich glaube, ich habe das nochmal richtig. Genau, die haben Zeitpuffer eingeplant gehabt und das Management, und die haben es noch transparent kommuniziert, dass sie da Zeitpuffer einplanen. Und dann ist das Management hingegeben und hat das entsprechend nochmal wegrationalisiert. Man braucht keinen Zeitpuffer.
Ja, sie haben es ja nicht wirklich kommuniziert, sie haben es intern, ne, also die auf den Lower Decks haben das intern quasi bequatscht, ja, dass sie quasi, ich glaube, immer die Zeit für einen Drink oben
genau, aber
das
einer des Management oder von den höheren Offizieren hat das, glaube ich, davon was mitbekommen.
Genau, und die hat dann gesagt, also wie gesagt, also die Zeit wird immer draufgeholt, die Begründung ist, glaube ich, wenn du es genau schätzt und genau machst, dann kommst du aus der Arbeit nicht mehr raus. Und wenn du eine Aufgabe kriegst, zeitlich übertreibst, ja, bist du am Ende, wenn du schneller fertig bist, der Held. Will ich jetzt nicht als Motivation nehmen, ne?
Ja.
Und das erfährt der Captain auf dem Schiff, von Bäumler natürlich. Und dann kommt vom Management der Befehl, alles klar, keine Puffer mehr. Und ja, das führt dazu, dass die komplette Crew überfordert ist, ja. Und am Ende wird, glaube ich, das Schiff sogar angegriffen oder sowas. Und die haben voll die Probleme, weil sie sich an diese ganzen Fristen so genau halten. Und erst als sie das wieder skippen und wieder ihre Puffer drin haben, können sie sich verteidigen und dann ja, den Tag retten.
Hm. Ja. Naja, und wie ist es bei dir mit den Schätzen? Bist du dir auch einen Drink Zeit an deinem Plan?
Ich finde, jetzt antworte ich auf die Frage ein bisschen falsch, aber für mich hat Schätzen überhaupt nichts mit Zeit zu tun. Aber
oh,
wirklich gar nichts.
Das ist voll die Consulting-Antwort.
Nein, es ist meine feste Überzeugung. denn was weiß ich, wie lange ich dafür brauche. Okay, manche Sachen sind schnell, andere langsam. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Für mich ist Schätzen rein dafür, um festzustellen, ob wir alle im Team dasselbe Blick drauf haben, wie umfangreich das eigentlich ist. Und wenn wir das nicht haben, dass wir dann wenigstens wissen, wo das Risiko liegt. Ja,
ja, also ich sehe auch Schätzrunden eigentlich dazu da, dass man einen guten Grund hat, sich mal darüber auszutauschen. Und dass man halt sicherstellen kann, dass alle im Team über dasselbe halt reden. Also, ja, also ich kenne das, ich kenne die Diskussion immer, man muss irgendwie eine Zahl oder einen Zeitfaktor da reintun. Und da sage ich immer, naja, es kommt drauf an, wer das macht, ja. Jemand, der mit viel Erfahrung hat in dieser Thematik, der kann es vielleicht erst in 2-3 Tagen erledigen. Jemand, der neu in der Thematik ist, wird dafür eine Woche brauchen. Also, welche Zahl ist jetzt richtig, ja?
Beide.
Ja, genau. Das ist die Problematik an der Stelle.
Ja, und dann kommt nämlich auf einmal sowas, ja, das macht die Sandra das Backend, dann können wir da 3 Storypoints machen. 2 Tage später ist Sandra krank und alle so, oh nein, wir schaffen nichts mehr.
Genau. Nicht, dass das so passiert wäre.
Ich würde Geld drauf wetten, dass das so schon passiert ist, aber das ist halt aber dieses Problem, wenn man schätzt und dann schon jemanden dran setzt. Ne? Also
ja,
dann
genau.
Ist man nämlich in diesem Zeitmodus und ich erzähle so gerne Geschichte bei einem meiner alten Arbeitgeber, da hieß es irgendwann, ja, es gibt die Standard-Backzeit, die waren 30 Minuten, aber alleine der Build hat 30 Minuten gedauert.
Ja, und dann...
Ja? Also,
ja. Die Frage ist halt auch... ja, auch wie Bugs schätzen, ja, das ist auch so ein Reizthema bei mir. Ja, wo soll ich wissen, welche Komplexität so ein Bug hat, ja? Ich habe es nicht analysiert. Und sobald ich die Analyse gemacht habe, dann ist das Problem immer einfach, ja, weil ich ja schon weiß, was dann die Lösung ist an der Stelle. Also ich sage immer, mir ist eigentlich egal, nach welchem Verfahren man schätzt, ob man jetzt in T-Shirt-Größen oder du hast diese Referenzstories und die ist mehr Aufwand als die Referenzstory, die weniger. Für mich ist halt eigentlich das Ritual um das Schätzen herum halt wichtig, damit jeder im Team halt dasselbe Verständnis von der Story halt hinkriegt.
Ja, also 2 Gedanken. Also ich finde Referenzstories eigentlich ganz cool. Ne, wenn du sagst, ja, das ist ungefähr so groß wie, dann hast du dann halt irgendeine Storypoint-Zahl da dran. Und dann, ja, dann bist du auch relativ gut mit dem Schätzen. Ne? Also wenn ein Team irgendwann mal ein Verständnis von der Codebase hat, ein eingespieltes Team, ist aus Product Owner Sicht das total toll. Wenn du regelmäßig schätzt, kannst du irgendwann wunderbar Forecasts machen. Du schätzt das alles durch, hast deinen Backlog im Griff und dann kann man das einfach hochrechnen. Und das finde ich... sehr, sehr hilfreich. Aber die zeitliche Komponente muss da raus. Es ist nur drüber, wir sprechen drüber, dass wir dasselbe verstehen. Und wenn ich selber Product Owner bin, fand ich es eigentlich immer ganz gut, dass du dann irgendwann so deine Größe hast, die du nicht im Sprint haben wolltest. Und die Zahl ist auch bei jedem anders. Ne? Und du kannst aber mit dem Team dran arbeiten, wenn du sagst, okay Leute, das ist jetzt eine 20, die wollen wir nicht haben. Wie können wir es denn aufteilen, dass das kleinere sind? Ne? Und schon sprichst du nicht nur darüber, wie du daraus mehrere Stories machst, du sprichst auch über das Thema, weil ja das Team dann mit drin ist und mit dir darüber diskutiert, welche Bestandteile sind da drin und die kann man vielleicht in einzelne Stories rausholen, wo du vielleicht schon mit weniger Aufwand den ersten Mehrwert schaffst.
Naja, das ist so. Und das andere Wichtige ist halt, also ich kann das Bedürfnis eines Product Owners mit einem Forecast schon nachvollziehen. Ich sehe es halt in den Projekten, also ich war selten in Teams, die mehr als 6 Monate stabil geblieben sind. Und jedes Mal, wenn dann ein Wechsel in diesen Teams ist, egal ob jemand geht oder neu dazukommt, dann ist eigentlich die Velocity, kannst du eigentlich wieder von vorne anfangen, sie zu bestimmen. Und damit wird auch dieser Forecast auch wieder ad absurdum geführt.
Das dauert aus meiner Erfahrung mindestens 3, eher 4 bis 6 Sprints, bis du mal so eine stabile Velocity hast. Hängt immer davon ab, wie seniorig die Leute sind und oder wie erfahren die Leute sind und wie gut die das alles einschätzen können und wie gut die Codebase kennen. Danach, wie gesagt, den Forecast, den kriegst du danach halt raus. Das ist halt einfach, wenn du ein festes Format hast und feste Größenordnung drin hast, dann siehst du irgendwann, okay, wir schaffen halt 30 Story Points im Sprint. Plus, minus ein bisschen. Und wenn ich auf 10 Sprints gehe, dann kann ich halt grob mit 300 rechnen. Und bei 270 bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Vielleicht habe ich auch 310. Ja, und schon weiß ich, in welchem Bereich ich mich da bewege. Und damit kann ich halt arbeiten. Jetzt ganz einfaches Beispiel.
Ich gebe dir vollkommen recht. Ich will nur einfach darauf aufmerksam machen, dass das halt nur funktioniert, wenn die Teams halt stabil bleiben und sobald da irgendeine Änderung reinkommt, du den Forecast halt einfach nochmal neu machen musst.
Mhm. Ja, wobei man dann schon wieder drüber sprechen muss, ob man da nicht sogar eigentlich auch durch geschätzte Stories wieder gehen müsste.
Genau, genau.
Und dann kann man wieder drüber diskutieren, wie viele Stories sollen eigentlich im Backlog liegen, ja, nach wie vielen Wochen sollte man das Backlog einfach mal löschen, weil es outdated ist, aber das hört dann wieder der PO nicht gerne. Ja, ja.
Hast du jemals Stories aus dem Backlog gelöscht?
Ich ja, aber das ist immer, also das durfte dann, ging nur, wenn das war dann nicht, dass da Kunden irgendwie involviert waren, weil das ist ja schon Arbeit gewesen, die kann man ja nicht löschen.
Ja, okay.
Aber eigentlich macht's, also ja, ich meine, Lehrbuch, also absolutes Lehrbuch wäre ja quasi, dass du gar nichts im Backlog hast oder fast nichts. Ja, und das alles quasi mit der Zeit entsteht, weil du hast Learnings aus deinem aktuellen Sprint und daraus leiten sich die weiteren Tasks ab. Ich weiß, das ist jetzt absolut Lehrbuch, ne? Aber das ist genauso gut oder schlecht wie die Variante, ja, wir haben hier für 5 Jahre schon mal Arbeit im Backlog. Und bei manchen Stories ist keiner mehr im Team, der überhaupt weiß, was die Story heißt.
Das ist wohl wahr. Oder ich habe letztes Mal eine Story gehabt, die irgendwie schon 3 Jahre im Backlog war, die habe ich zu bekommen und das war ein Insider. Und jemand, der komplett neu im Projekt war, war ich so, ja gut, schön. Mit wem muss ich darüber reden im Unternehmen, der mir sagt, was ich zu tun habe? Ja. Aber ich mir die Story dann selber zusammengeschrieben, habe jemanden gefunden, der mir das erklären konnte und während ich dich interviewt habe, habe ich dann die Story geschrieben. So geht's halt auch. Ja. Aber gut, da habe ich das Glück, dass da keine Schätzung dran stand. Das ist halt, ja. Das ist dann, da wurde ich wenigstens darauf nicht festgenagelt.
Ja.
Ja, aber ich fand den vielleicht mit Lower Decks schon ganz nice.
Ja, es stimmt irgendwie. Ist ja auch genau dieses Ding, dieses Standardzitat hier von Kirk und Scotty, ne? Wenn er sagt, wie lange dauert das? Ja, 3 Tage, ich gebe dir 2 Stunden, ich mach's in einer. Ja? Ja. Ich glaube, mit der Maya hat das mal so übertrieben gesagt, aber ja.
Ja.
Also, schätzen hat mit Zeit nichts zu tun und mit Puffer, ja, irgendwie gehört er da rein. Also, es ist echt wichtig, dass man in Teams auch guckt, dass da mal Zeit für Pausen und Luft holen ist und die Leute mal was anderes oder sich auch mal so irgendwie mal so unterhalten können.
Ja, so ich sage immer, man muss mit Kapazitäten eigentlich, was man zur Verfügung hat, immer mit 80% rechnen. Da ist immer was.
Ja, das stimmt. Das kommt sowieso hinzu. Also ich würde sowieso, würde ich auch, also haben wir jetzt gar nicht gesagt, aber ist für mich auch so die Grundannahme, erstmal mit 80% höchstens zu rechnen und dann
Und nicht mit dem Bonus.
Am besten Zeit gar nicht reinpacken. Manchmal weiß ich gar nicht auch, also ja, aber jetzt mache ich nicht, ich war jetzt gerade kurz davor, das Scrum versus Kanban Thema noch aufzumachen, aber dann explodiert ja alles.
Ja, nee, dann nicht mehr heute, das machen wir dann beim nächsten Mal.
Genau.
Ja.
Was wir ein bisschen vor uns hergeschoben haben, war Nix OS.
Ja, das war ja ein Tipp von Philipp und ich habe eigentlich ein bisschen Zeit gefunden, mir das genau anzuschauen. Also, und das ist eine ganz neue Welt für mich, wurde da geöffnet, denn eigentlich ist, er hat das ja uns als Betriebssystem ja vorgestellt. Das ist aber auch ein Package Manager und ich habe mir jetzt den Package Manager von angeschaut und es erinnert so ein bisschen an Docker, aber irgendwie auch nicht, weil das halt leichtgewichtiger ist an der Stelle. Also der Package Manager oder NixOS, das ist halt, die Hauptidee ist halt, dass alles halt voneinander weggekapselt ist. Und so wie der Daniel damals in der Folge schon richtig festgestellt hatte, das erinnert so ein bisschen an den Container-Gedanken. Da wird ja auch alles schon weggekapselt. Und NixOS hat einmal selber halt eine Linux-Distribution, die genau auf diese Idee halt basiert, dass alles voneinander weggekapselt wird. Die habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber der Philipp benutzt das halt als sein Betriebssystem. Was ich mir aber da angeschaut habe, ist halt den Package Manager. Hab da ein bisschen mit dem Moon gespielt. Und das sind zwei Aspekte, die halt interessant sind. Einmal, dass man wirklich da sich Pakete halt installieren kann, die voneinander weggekapselt sind, wo man dann auch von derselben Software mehrere Versionen parallel halt bei sich halt ausführen kann. Und dann, was ich sehr interessant fand für vielleicht Python oder auch JavaScript-Entwickler, dass du dir so abgekapselte Entwicklungsumgebung halt zusammenbauen kannst. Sodass du dann nicht in die Bedrängnis kommst, dass du vielleicht zwischen einem Python- oder JavaScript-Applikationen vielleicht die Abhängigkeiten in unterschiedlichen Versionen, das halt dann zu Konflikten kommt. Ich weiß, in Python gibt es diese Möglichkeit mit diesen Virtual Environments, aber da hat jedes Ökosystem wieder was Eigenes. Und das wäre halt ein Tooling unabhängig vom Ökosystem. Also da fand ich das, den Ansatz schon halt interessant. Und dann gibt's halt, sagst du halt Nix Shell, machst du die neue Umgebung halt auf und dann bist du halt da abgekapselt und lässt deine Applikation laufen mit den ganzen Dependencies. Und dann kannst du halt dann wieder ein neues Environment aufmachen und dann vielleicht eine andere Applikation laufen. Ich fand das vom Konzept interessant. Ich würde es selber jetzt nicht einsetzen, weil ich diese Problematik in der Java-Ökosystem nicht so gravierend habe. Und wenn ich da auch zwischen Java-Versionen wechseln muss, dann bin ich eigentlich mit SDK-Man eigentlich ganz gut zufrieden. Deswegen habe ich jetzt nicht so das Bedürfnis davon. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in der Python-Welt oder in der Node.js-Welt, dass das vielleicht eher dann was Interessanteres ist.
Ja, in der Node.js-Welt auch nicht. Also ich hatte den Use Case noch nicht dafür. Also ich nutze den Node Version Manager, der da, um verschiedene Node-Versionen zu haben. Das ist eigentlich ganz cool und das reicht eigentlich, weil alle Dependencies werden ja im jeweiligen Projektordner in den Node-Modules abgehalten.
Okay, da habt ihr das Problem auch nicht.
Also ich kann mir was vorstellen, du kannst globale Packages installieren, da könnte ich mir einen Hiccup vorstellen, aber das ist, glaube ich, vermeidbar. Also das ist jetzt nicht der Standard-Use-Case, dass du alles global hast. Nee, es macht eigentlich keinen Sinn und also vielleicht irgendwo, aber mir fällt gerade nichts ein. Aber sowas wie der SDK-Man und Node-Version-Manager ist da recht ähnlich. Also, hilft da schon ungemein.
Bei Python, wenn ich das mache, dann installiert er mir alles im User-Space, also im User-Home-Verzeichnis ein. Und ich glaube, bei Ruby war es genauso. Ich kann mir vorstellen, dass das halt gutes Tooling ist für Ökosysteme, die von sich aus diese Abkapselung nicht mitbringen.
Genau. Also ja. Ruby und Python stimme ich auch zu. Die haben ja auch, glaube ich, beide, bei Ruby bin ich mir sicher, nur so ein bisschen, die haben ja alle Tooling dafür.
Ja, aber so, was ich jetzt eben aus meiner Blase, die ein bisschen mit Python zu tun haben, mit der Lösung auch nicht immer sehr zufrieden waren. Also deswegen. Aber ich muss auch sagen an der Stelle, ich habe da auch gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall, ich fand das Konzept auf jeden Fall sehr interessant.
Und bestimmt keine Snaps.
Ja, das ist wohl wahr. Echt, das ist so eine, das ist echt so ein Krebsgeschwür, ne?
Immer Ärger mit Thanos.
Oh Mann. Ja, das war Themen.
Genau. Kommen wir zu den Terminen. Denn nach dem Review ist vor dem Review.
Die alte und Review-Weisheit.
Genau, und das nächste Ready for Review Review findet statt am 22.07. um 19 Uhr und wie immer bei uns im Discord. Und den Link packen wir in die Shownotes. Im Review-Channel, genau. Das seht ihr dann, da sind dann die Sandra und ich auf jeden Fall und dann wird gequatscht. Und es fängt, das Review fängt an quasi mit dieser Folge. Da könnt ihr uns erstmal erklären schon mal, dass das mit Thanos gerade nicht lustig war oder was ihr über JavaScript gelernt habt, ob ihr jetzt auch Experten seid.
Da bin ich mal gespannt.
Und jetzt kommt was, was wir richtig lange nicht mehr hatten. Denn wir sprechen jetzt über Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops. Powered by Meistertask, denn dank denen können wir das wieder vorlesen.
Gewiss du hast mit dem alten Trello-Board nachgeschaut, wie die Spalte ursprünglich hieß.
Ja, habe ich.
Also, Killer-Feature für uns Meistertask, wir können ellenlange Spaltennamen vergeben.
Genau.
Und ich will sagen, was auch sehr cool ist, die Spalten kann man hier Icons versehen bei Meistertask. Und ja. Ich fand es sehr, sehr cool, dass der Daniel für die Konsumspalte das Batman-Zeichen rausgewählt hat.
Ja, extra für dich.
Oh, danke schön.
Also und finde, auch, ja.
Ich glaube, wenn das so weitergeht, dann werden wir das noch zur Batman-Spalte umbenennen.
Die Batman-Spalte.
Ja.
Aber die aktuelle Spaltenname gefällt mir dann noch ein bisschen besser. Aber ja, mal gucken. Ist
ja, ja gut, aber du machst den neuen Namen Daniel Spalte.
Was soll das ja? Also von absoluten Zahlen, wenn ich hier unten noch mal ein bisschen weiter gucke, ist die Spalte so fest in Sandras Hand. Aber für diese Folge habe ich mit sehr viel Energie einen ganz leichten, mit einer Ticket mehr Vorsprung mehr erarbeitet.
Ist das wirklich ein Ticket? Ja, ist ein Ticket mehr, ja. Aber
ich habe immer abwechselnd gemacht und ich fange an und ich höre auf.
Ja. Ja, das stimmt. Also haarscharf.
Es war ja, weil du gerade am Ende noch mal was reingeholt hast.
Ja, wieso? Ich habe dich gefragt, ob ich das nächstes Mal bespreche. Hast du gesagt, nein, sondern hol das ruhig noch rein.
Ja, auch ein knapper Sieg ist ein schöner Sieg.
Ja. Genau.
Und ich habe quasi auch dir ein Thema abgenommen.
Stimmt. Ah, vielleicht kommt das ja noch mal, wenn ich das noch mal angreife. Aber fang du erstmal an. Was hast du mir denn von der Nase weggeschnappt?
Genau, weil ich warte ja seit Jahren darauf, dass die Sandra mal was zur Backup-Strategie sagt. Und jetzt hatte ich wegen einem kleinen IT-Systemwechsel, da kommen wir später noch dazu, ein bisschen Bedarf, dass ich gewisse Dateien, nämlich unseren Podcast, mal irgendwo ablege. Wo er vielleicht nicht bei mir zu Hause auch in der Festplatte liegt oder sowas. Und da habe ich mir eine Hetzner Storage Box geklickt und alle Podcast-Originaldateien da gleich mal in die Cloud gepustet, auf dass sie dort immer liegen und sicher sind. Und ich fand das eigentlich ganz überzeugend, ist relativ günstig, macht, was es soll. Dauert jetzt ein bisschen beim ersten Mal, also da ist der komplette Herr Mieswitz Wissen und auch alles von Ready for Review hochgeladen worden. Das ist jetzt, sagen wir mal, nicht in 5 Minuten erledigt, aber das ging dafür eigentlich ganz schnell und fand ich ganz cool, um die ganzen Originaldateien mal zu sichern.
Ja. Aber das ist noch keine Backup-Strategie, ne?
Ja, ich mache kein Backup mehr.
Ja, danke, du machst kein Backup mehr.
Nein, wirklich. Ich habe, da können wir auch gerne mal drüber sprechen. Wollte ich mich aufheben für deine Backup-Folge.
Okay.
Aber mit dem neuen Rechner ist alles irgendwo anders gesichert. Also das ist, ich brauche, also von daher, ich könnte natürlich ein Backup machen, dann wäre gegebenenfalls ein Wiederherstellen schneller, aber momentan mache ich kein Backup, ganz bewusst.
Okay, aber das würde ich sagen, das lassen wir für die Backup-Folge und ich sehe es mal als Motivation, dass ich mich eigentlich mal drum kümmere.
Sehr gut, also man muss aber natürlich bei mir dazu sagen, ich habe halt nichts, ich habe kein Gewerbe oder sowas, wo steuerlich relevante Sachen sind, ne? Und dadurch, dass ich natürlich gewisse Sachen in die Cloud spiegele und sowas wie eine Storage-Box habe, ist es natürlich auch irgendwie Backup. Ne? Aber es ist jetzt kein automatisiertes Backup, das die ganze Zeit eine Festplatte dran rödelt und was macht.
Ja, ja, okay. Ja, ja, aber du nimmst ja auf jeden Fall damit Arbeit ab. Hast du schon recht.
Genau, aber der Konsum geht weiter, denn du hast auch gleich doppelt zugeschlagen, wie ich sehen durfte letzte Woche. Vor drei Wochen.
Drei Wochen, ja. Und zwar, ich habe, wo ich die Hardware-Liste für unsere Ready-for-Review-Seite gefestigt habe, habe ich festgestellt, dass ich ja schon seit 6 Jahren mit denselben Monitoren arbeite. Das geht ja nicht. Und da dachte ich mir so, ich kaufe mir neue Monitore. Ich habe aufgerüstet auf von 24 Zoll auf 27 Zoll. Und ich dachte, überlegst du mal, ob du bei den coolen Kids mitspielen möchtest, mit den Curves-Monitoren, aber im Endeffekt bin ich wieder bei den Klassikern rausgekommen. Das heißt, ich habe mir zweimal 27 Zoll geholt von Dell. Das sind, ja gut, die haben den Label Gaming-Monitoren. Ich sage, ich habe mir die noch gar nicht gezockt, das müssen wir mal nachholen. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich bin, ja, ich bin total zufrieden. Viel größer dürften die Monitore zwar nicht mehr werden, weil ich bin vor allem mit den zwei und ich müsste halt mein Setup komplett ändern, weil von dem Bewegungsradius, also ich bin mich mehr nach von links nach rechts am Drehen mit den zwei Monitoren. Ich bin so überlegen, ob ich jetzt vielleicht den einen jetzt doch hochkant stelle oder sowas. Also das hat sich auf jeden Fall nochmal bei meinem Setup nochmal was geändert. Ansonsten, zuerst wärst du von der neuen Auflösung, also 27 Zoll, das ist eine Auflösung, eine QHD. Das bedeutet, es ist 2560x1440. Und ja, man hat auf einmal mehr Platz auf dem Bildschirm. Und ja, am Anfang war ich da so doch schon den ersten Button so im Suchen. Aber zum Programmieren, zum Arbeiten ist das super, man gewöhnt sich schnell dran. Und wie gesagt, viel größer dürften sie bei mir jetzt nicht mehr werden. Oder ich müsste mir ein komplett neues Konzept mit den Monitoren halt überlegen. Also dann noch größer mit zwei Monitoren, dass wir, also zumindest bei mir, um es funktioniert, würde das nicht mehr funktionieren. Ja.
Ja.
Und du warst auch einkaufen.
Genau, ich habe den Schritt gewagt und bin auf einen M1-Chip gewechselt bei Apple. Ich habe mein MacBook Pro, was ich auch noch von der Arbeit quasi irgendwann mal übernommen hatte, was jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, durch ein MacBook Air ersetzt, also das kleinste eigentlich, was Apple hat, mit M1-Chip. Und ich bin hin und weg, also die Reviews und alles, das Ding ist ja auch schon fast 2 Jahre alt, ne? Sind ja schon sehr gut gewesen, aber ich habe noch nie einen so schnellen Chip gehabt. Es ist unglaublich, wie schnell so ein Rechner starten kann, wie schnell Sachen reagieren können. Das fühlt sich richtig, richtig gut an. Und damit, da ich da privat vor allem eigentlich Webgedöns mache, also ich habe jetzt hier keinen Docker installiert oder sowas, ne, klappt das wirklich ganz wunderbar. Macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Tolles, schnelles Gerät und der Akku hält gefühlt einen Tag. Also auch mit Film gucken und sowas, wo das alte Gerät schon in die Knie gegangen ist, da lächelt auch dieses kleine Ding, ne? Und das ist ja sonst von der Hardware her quasi das noch ältere MacBook Air. Das lächelt einfach nur und der Akku hält Ewigkeiten.
Was so ein Chip alles ausmacht.
Das fällt schon, das ist, jetzt hört sich lächerlich an, ne? Das, wie schnell der Bildschirm da ist, wenn du das hochklappst, den Monitor. Ich glaube, ich habe dir das mal gezeigt.
Nein, das noch nicht.
Nee, muss ich jetzt mal machen, wir machen das irgendwann mal, ja, wenn wir Videochat machen. Also wirklich, wo du bei jedem, auch bei schnellen Kisten, noch so einen Moment hast, wo das braucht, von schwarz auf Bildschirm zu gehen. Wenn du hier das aufklappst, ist einfach sofort das Bild da. Das fühlt sich an, wie wenn du an einem Tablet oder am iPhone oder an einem anderen, an einem Android den Bildschirm entsperrst und da sofort was da ist. Das ist wirklich, ich bin richtig zufrieden und wie gesagt, für den privaten Gebrauch ist das mehr als ausreichend. Ganz tolles Gerät.
Ja,
und also, nimmt heute seinen ersten Podcast auf.
Ja, ich bin mal gespannt, wie du klingst, wenn du die Bearbeitung machst mit dem Gerät.
Ja, mal schauen.
Aber dann schwuppdiwupp. Fertig.
Der Rufus-Beck-Filter drauf.
Ja, genau. Ja, ich war auch wieder auf Einkaufstour, aber nicht für mich, sondern für den Axel. Denn wie er mitbekommen hat, also weder beim Daniel im Haushalt noch bei mir im Haushalt kommen mechanische Tastaturen nicht so gut an. Aber Axel wollte mit meiner Ersatztastatur, fand er es auch nicht so toll. Und hat er sich eine andere Tastatur gewünscht und der hat sich eine ultraflache Design-Tastatur von Cherry ausgewählt. Eine Cherry KC6000 Slim. Also das hat nichts mit hier mechanisch und sowas zu tun, sondern das ist echt so, also eigentlich eine Laptop-Tastatur. Aber ich war doch überrascht, wie gut sie ist. Also das muss ich doch mal sagen. Also wer jetzt die mechanischen Tastaturen nicht mag, weil aus Gründen, dann kann ich auf jeden Fall die Cherry KC6000 Slim empfehlen. Das ist eine flache Laptop-Taste, also eine flache, normale Tastatur, hat aber das Feeling einer Laptop-Tastatur. Also wer das gerne hat, das ist halt eine wunderbare Alternative. Die hatten meinen hochwertigen Scherenmechanik für perfekten Tastenanschlag.
Oh.
Ja. Und man merkt halt, Designer, also die haben irgendwie Metallplatte drin und ich hab den Eindruck, man kann damit auch Leute erschlagen.
Also ich war schon, brauche auch das, wer weiß, ja. Ja.
Also ich lebe halt noch, deswegen alles gut. Also für mich hat sie nicht gebraucht.
Gott sei Dank, ja. Was sollte ich sonst machen, ja. Was ich noch habe, ist, ich habe mir ein Thunderbolt-Dock oder eine Thunderbolt-Station geholt. Und zwar die Thunderbolt Station 4 von Cal Digital, weil ich ab und zu ja doch das Notebook wechsle. Ne? Man hat ein privates Notebook, man hat irgendwie ein Dienst-Notebook oder auch manchmal einen Spielerechner, wobei den schließe ich anders an. Aber ne, man wechselt öfters und so habe ich alle Peripherie, alle Geräte an dieser schönen Thunderbolt-Station. Die steht hier. Und macht ihr Ding und das macht es halt ganz einfach, mal gerade die Geräte zu wechseln. Und ich habe da ein bisschen rumgegoogelt, als ich mir die geholt habe. Die habe ich jetzt schon ein bisschen länger. Wir haben die Hardware-Sachen so ein bisschen vor uns hergeschoben für den Podcast. Und die kann ich sehr empfehlen. Also wenn ihr auch, sagen wir mal, die ganze Peripherie nicht mehr ans Notebook klemmen wollt, dann ist das eine ganz feine Sache.
Ja, vor allem bei Apple scheint das immer so ein Problem gewesen sein mit den Docking Station, ne?
Also es gibt ja keine von Apple, also es gibt da irgendwelche Drittanbieter oder es gibt auch so kleine Docks, die kannst du in die Seite reinschieben, wo dann nochmal mehr Anschlüsse drin sind. Ich finde halt jetzt hier ganz schön, also darüber wird auch die Stromversorgung gemacht, dass ich halt einfach nur ein Thunderbolt-Kabel oder USB-C-Kabel habe, das schiebe ich in die Seite rein und alles ist angeschlossen und es klappt einfach. Und das Ding ist halt einfach so dazwischen, wie eine Docking-Station, ja.
Ja. Ja, ich bin mal, ja gut, für mich hätte wieder mal ein Ausschlusskriterium, dass ich keine zwei Monitore dran anschließen kann. Weil das halt nur ein DisplayPort hat. Aber das ist für dich sowieso kein Ausschlusskriterium, aber das ist ja sowieso nur mit einem Monitor, ne?
Ganz genau, also ich bin schon seit Ewigkeiten ein Monitor nur unterwegs. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich halt nämlich das neue Notebook habe und der Akku so krass ist, dass ich dann doch noch manchmal auch nur auf dem Notebook arbeite. Da muss ich mich immer an die Tastatur wieder gewöhnen. Aber ich bin halt schon immer Team ein Monitor gewesen.
Ja, ist auch. Wie gesagt, also wenn ich noch größer, wenn ich noch meinen Monitor noch weiter wachsen, dann bin ich auch wieder im Team ein Monitor.
Ja.
Aber ich glaube, das passiert erstmal nicht.
Vorher musst du dir noch ganz viele Emojis aussuchen.
Ja, und zwar habe ich ein tolles neues Firefox Extensions Add-on gefunden, den Emoji Picker. Und ich habe festgestellt, mir fehlte halt so Emojis halt, wenn ich auf dem Desktop bin. Vor allem, wenn ich vom Desktop aus halt twittere. Und ich habe das mir immer mit der Emoji-Pedia immer ausgeholfen, immer kopieren, raussuchen, kopieren, reinkopieren. Das war irgendwie auch darauf nervig. Und Dann bin ich irgendwann mal auf den Emoji-Picker Firefox Extension gestoßen. Und das ist cool. Dann klickst du halt Firefox, suchst dir was aus, klickst du rein, dann nimmt es sofort in den Textfeld, wo du drin bist. Und dann geht's halt weiter. Den gibt's auch für Chrome. Also ist nichts unbedingt für Firefox spezifisches. Und ja, ist so halt nichts weltbewegend, sage ich, aber ich fand's cool an der Stelle. Ja, der Daniel hat sich eigentlich mal was zum Anziehen gekauft, ne?
Ich wollte noch eine andere Sache sagen. Am Mac hast du einen eigenen Shortcut, um so ein Emoji-Fenster zu öffnen, das auch mega praktisch ist. Control, Command, Space ist das, glaube ich. Dann öffnet sich so ein Ding mit Suche, dann kannst du auch nach Emojis suchen. Das macht echt Spaß. Und ja, ich habe mir was zum Anziehen gekauft. Ich habe ehrlich gesagt, also Ready for Review, der Fashion-Blog. Und ich habe einfach nur ganz normale T-Shirts aus Baumwolle gesucht, wo der Stoff ein bisschen dicker ist als die normalen. Also ich trage das einfach lieber. Und dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert und habe eine richtig, richtig tolle Seite gefunden. Die heißt einfach Grundstoff. Und die haben ganz einfache, schlichte Shirts, Hoodies und andere Klamotten. Normalerweise einfarbig, kein Logo drauf, kein Text drauf. Und Bio-Baumwolle. Und das in verschiedenen Dicken. Und das kann man sich aussuchen. Ich fand die Preise human, so um die 10, 12, 13 Euro war das so in der Größenordnung. Ich habe jetzt gerade die Seite nicht offen, aber in der Größenordnung waren die ungefähr. Und die liefern quasi am nächsten Tag. Also das ist unglaublich schnell, wenn du da bis zu einer gewissen Uhrzeit bestellt hast, ist das Paket am nächsten Tag da. Und tolle Qualität, hat auch die Waschmaschine alles gut überstanden. Und wer einfach nur ganz normale, gute Shirts haben will, kann sich das gerne mal angucken.
Oh, die haben sogar... Ja. Jogginghosen.
Die habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber das ist vielleicht für ein Follow-up. Dann musst du dir jetzt mal schnell zwei klicken und dann...
Ja.
Ja.
Ja, vielleicht finde ich wieder mal zu...
Aber von den Preisen gehen die echt, ne?
Also, ich finde jetzt eine Hose für 40 Euro, 40, 50 Euro, finde ich vollkommen... Wie geil! Die haben sogar einen Jumpsuit. Für 80 Euro. Okay, Entschuldigung, ich pfeife gerade ab. Aber ja, nee, die haben, ich bin gerade so, die haben alles Mögliche. Poloshirt, Strickpullover, Jacken haben sie sogar auch.
Ganz schöne Farben, finde ich.
Und
also wie gesagt, es gibt diese verschiedenen Gewichtsklassen, sage ich jetzt mal, bei den Baumwollen, ne? Also welche Grammatur sie haben. Und da haben sie halt auch um die 200 oder auch höher Gramm pro Quadratmeter Baumwolle. Und das ist halt quasi, wie dick diese Shirts sind. Und wenn man die günstig kauft, ne, dann ist es halt entsprechend dünn. Und hier ist das wirklich eine ganz feine Sache. Da haben die verschiedene, ich sag mal, Dicken, kann man auch nachsuchen. Und ist einfach eine...
Jeanshose haben
sie auch. Ja.
Also, für alle was dabei. Aber die sind echt nicht teuer. Also, da muss ich sagen, da gibt es definitiv teure Geschichten. Aber die Bademode ist halt... Na, die sind aber nicht aus. Da hätte ich mich auch stark gewundert. Aber die
ja gut, da macht sie auch.
Ja, ja, also das macht auch keinen Sinn. Aber da sind sie trotzdem, versuchen sie halt, das Ausrücken zwar aus Polyamid, aber recycelt, ja. Und genau. Also sehen auch nicht schlecht aus, würde ich mal sagen.
So. Ich hab die durch das Internet gefunden, sogar Schuhe haben die gerade, sehe ich, aber kann, also wie gesagt, bin ich mir ziemlich sicher, dass es da auch bei unseren Hörern vielleicht ein paar gibt, die einfach nur normale schwarze, graue oder in einfachen Tönen was haben wollen. Das ist eine feine Sache.
Ja, definitiv. Also auch so Basic-Klamotten wie Socken oder sowas.
Und ich muss gerade sagen, hier so Hoodies und sowas, was die haben, also ich trage auch gerade einen sehr, sehr bequem. Ja.
Ja, cool.
Ready for fashion.
Mann, ey. Aber du warst ja noch zu, du, wir werden hier noch zum Shopping Queen und Kings.
Auf jeden Fall. Die Hintergrundgeschichte ist, dass ich in der Stadt einfach nichts gefunden habe, ne? Weil ich da, also war nichts in meiner Geschmacksrichtung da.
Also ich gehe
im Internet kaufen.
Ich gehe, glaube ich, nur einmal im Jahr einkaufen, kleidungsmäßig. Da gebe ich einmal viel Geld aus und dann will ich das Rest des Jahres damit nichts mehr zu tun haben.
Ja, kein Wunder, dass das mit dem Einzelhandel nicht mehr so richtig klappt, ne?
Aber es liegt einfach daran, dass ich, ich glaube, ich habe ein Kindheitstrauma, was das angeht oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Also mit Shoppen kannst du mich ja jagen. Also ich gehe auch meistens auch nur in einen Laden, back in Kloppenburg, kaufe ich mich einmal ein, viel Geld aus und dann ist die Sache für mich erledigt.
Ja, auch die haben wir nicht, aber das ist so eine Stimmungssache. Ich gehe auch nicht gerne ein. Aber wie gesagt, Grundstoff ist jetzt erstmal die Versorgung für mich die nächsten Jahre und ja. Sehr schön, aber wenn du nicht shoppen bist, dann bist du auf Netflix unterwegs.
Ja, und zwar Ostern war, genau, ich habe Ostern Zeit genutzt, um mal ein bisschen wieder Netflix zu suchten. Und da habe ich eine Serie entdeckt, 2 Staffeln lang. Vielleicht kommt eine dritte noch raus, aber das steht noch in den Sternen. Aber die Serie könnte jetzt auch nach 2 Staffeln enden. Deswegen ist in Ordnung. Und zwar Krieg der Welten. Kennt ihr vielleicht alle aus einem Science-Fiction-Roman? Wurde schon wahrscheinlich 1000-mal verfilmt. Daraus haben sie eine Serie gemacht. Also die haben halt die Grundthematik halt adaptiert in unsere Zeit. Und halt dann als Serie erzählt, was danach passiert, nachdem die Aliens die Erde übernommen haben. Und ich fand, das ist eine europäische Produktion. Ich glaube sogar eine französische, mit Kooperation mit England, Großbritannien. Ich fand sie nett gemacht. Das ist keine Low Budget, aber die ist auf jeden Fall Low Technology. Das heißt, da kommen keine fancy Waffen in Einsatz. Was das geht, ist halt eher low, eher das Zwischenmenschliche ist halt das Thema und wie sie halt, wie die Menschen halt versuchen, das zu überleben. Und also ich fand das recht unterhaltsam, vom Grundidee ganz nett. Und ja, da. Also wenn ihr mal was braucht, was man in 2 Tagen durchsuchten kann. Das habe ich für Krieg der Welten als Serie bei Netflix. Ist eine nette Ausspanngeschichte.
Fast genauso lange dauert der Film, den ich geguckt habe.
2 Tage!
Gefühlt. Na, das war, also es geht um den, auch der ist jetzt gerade im Streaming rausgekommen, den habe ich mir gekauft. Film The Batman, also die neueste Verfilmung zu unserem Pull Request Meister aus der letzten Folge. Und den habe ich mir irgendwann letzte Woche sogar unter der Woche geklickt und dann abends angeguckt. Und der geht gefühlt 3 Stunden lang und das ist schon lang. Ich habe mich irgendwie so auf 2 Stunden eingestellt gehabt. Jetzt hätte ich natürlich nach 2 Stunden einfach pausieren können, dann am nächsten Tag weiterkommen können, aber das ist natürlich auch doof.
Ja, du wirst ja wissen, wie es zu Ende geht.
Ja, wobei der Film auch nach der Hälfte hätte aufhören können, das wäre auch okay gewesen. Also er lässt sich Zeit. Erzählt die Geschichte, er erzählt die eigentlich ganz gut. Batman funkelt nicht, das ist ganz wichtig. ist ja Robert Pattinson, der den spielt. Der macht das eigentlich auch ganz gut. Und ist ein schöner Film. Ich habe auch jetzt heute gelesen, dass eine Fortsetzung angekündigt ist. Der war wohl nicht so erfolgreich wie die vorherige Trilogie bisher, aber ein gutes Ergebnis und kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und das Düstere so mag. Und es ist nicht so, die Gadgets sind nicht so abgefahren. Also man merkt auch, dass der Batman da, sagen wir mal, sehr am Anfang seiner Karriere ist. Dafür ist es mehr so der Detektiv. Und doch, ist ein guter Film. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
Aber eigentlich, es fällt mir so ein, für dich müssen doch 3 Stunden doch nichts sein. Da du ja gerne auch Herr der Ringe Extension Version guckst?
Ja, aber das ist ja dann bewusst. Also, wenn ich, also an Ostern ist normalerweise der kleine Hobbit dran und haben aber dieses Mal irgendwie verpasst. Und an Weihnachten wird immer der Herr der Ringe geguckt. Und der Special Extended Edition. Aber dann schalte ich halt auf, fange ich halt auch irgendwie um 18 Uhr an zu gucken oder so, ne?
Ach so.
Und dann okay. stelle ich mich da anders drauf ein. Also dann ist das schon, ne? Und wenn ich jetzt hier den Film habe, ich halt um 8:30 oder so angemacht.
Okay.
Dann bin ja zwei Stunden, ja.
Ja, das wird dann schon was länger. Aber ich erkenne da so ein Muster letzter Zeit bei den Filmen. Alle große Blockbuster, die knacken gerne diese 3 Stunden lang. Also der James Bond letzte war auch schon so lange, wo ich gesagt habe, boah, den hätte man auch in der Hälfte der Zeit erzählen können.
Mhm.
Der hatte noch andere Schwächen gehabt, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und es ist bei Batman ist genauso, was du so erzählst.
Also es ist so an sich, also es ist nicht langweilig, ne? Du, irgendwann ist ja nur in dem Film, dass du dir so bewusst wird und jetzt hast du am Rechner, ich habe den halt am Rechner geguckt, auch die Uhr immer oben rechts im Bild oder kannst sie dir angucken, ne? Und dann denkst du auch so, okay. Und ich glaube im Kino, ja, dann wird es irgendwann unbequem, wenn du im Falschen sitzt, ja. Das einfach so. Aber es ist nicht langweilig. Also es ist jetzt nicht so, dass du nach einer Stunde denkst, jetzt muss er aber langsam mal aufhören. Der lässt sich seine Zeit, der erzählt natürlich auch viel Geschichte. Der macht es auch sehr gut. Ich finde, der ist sehr gut auch an der Geschichte so von Batman dran, was so Kanon da ist. Ja, also kann man gucken, aber ist jetzt nichts, was ich mir zweimal hintereinander angucken würde.
Okay, aber ich hatte mir vor, mir den anzuschauen. Soll ich mir den anschauen oder nicht?
Ja, kannst du dir angucken.
Okay.
Fang halt ein bisschen früher an zu gucken.
Ja, alles klar, 18 Uhr. Und nicht, oder nicht unter der Woche gucken.
Ja, genau.
Ja. Ja, Mensch, da hätten wir es.
Boah, was wir heute wieder alles geschafft haben.
Mensch.
Sport ist halb leer jetzt hier nach.
Genau.
Drei Spalten sind leer. Nämlich die erste, die zweite bis vierte.
Ja.
Und ja.
Tja, was machen wir jetzt? Tja.
Panisch werden.
Ach, in 3 Wochen nehmen wir wieder auf. Bis dahin. Aber bis dahin einmal. Da hat Musk noch Instagram gekauft. Oder was weiß ich was.
Mastodon. Ich würde es gar nicht kaufen, aber dann übernommen.
Ja. Ja. Ja, vielleicht. Ja, na gut, er könnte eine eigene Mastodon-Instanz aufmachen. Ich glaube, wir müssen beim nächsten Mal nochmal vielleicht thematisieren, wie Mastodon aufgebaut ist.
Sehr, sehr gerne, ja.
Ja, so ist es. Guck mal, schon haben wir wieder ein Thema für nächste Folge. So geht das hier.
Ich werd einfach nur ganz ruhig, ne?
Genau.
Ja, ach ja.
Die Sandra macht das schon. So, ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen auf den jeweiligen Plattformen, wo ihr unterwegs seid. Gerne auch bei Kommentar bei Twitter, kommt in Discord vorbei, schreibt uns vielleicht eine E-Mail per Kontaktformular. Die kommen jetzt auch bei uns an. Und
die kommen schon eine ganze Weile bei uns an, ja.
Ja, ich wiederhole das nur, weil es kann sein, dass die Hörer, die uns schon mal geschrieben haben, die Folgen nicht gehört haben. Das muss man jetzt halt immer wieder erwähnen. Ist ja alles gut. Ist ja nichts Schlimmes.
Okay.
Und ja, dann würde ich euch sagen, euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.